Sie bildet der Reihe nach alle dienenden Vermögen aus, bevor sie irgendetwas von der dominierenden Aufgabe von Ziel, Zweck, Sinn verlauten lässt. Zur Aufgabe einer Umwertung der Werte waren vielleicht mehr Vermögen nötig, als in einem Einzelnen beieinander gewohnt haben. Vor allem auch Gegensätze von Vermögen, ohne dass diese sich stören. Zerstören durften. Rangordnung der Vermögen. Distanz. Die Kunst zu trennen, ohne zu verfeinden. Nichts vermischen. Nichts versöhnen. Eine ungeheure Vielheit, die trotzdem das Gegenstück des Chaos ist. Dies war die Vorbedingung. Die lange geheime Arbeit und Künstlerschaft meines Instinkts. Seine höhere Obhut zeigte sich in dem Maße stark, dass ich in keinem Falle auch nur geahnt habe, was in mir wächst, dass alle meine Fähigkeiten plötzlich reif, in ihrer letzten Vollkommenheit eines Tags hervorsprangen. Vorsicht selbst vor jedem großen Worte, jeder großen Attitüde. Lauter Gefahren, dass der Instinkt zu früh sich versteht. Nach dieser Seite hin betrachtet ist mein Leben einfach wundervoll. Es fehlt in meiner Erinnerung, dass ich mich je bemüht hätte. Es ist kein Zug von Ringen in meinem Leben nachweisbar. Ich bin der Gegensatz einer heroischen Natur. Etwas wollen, nach etwas streben, einen Zweck, einen Wunsch im Auge haben. Das kenne ich alles nicht aus Erfahrung. Noch in diesem Augenblick sehe ich auf meine Zukunft, eine weite Zukunft. Wie auf ein glattes Meer hinaus, kein Verlangen kräuselt sich auf ihm. Ich will nicht im Geringsten, dass etwas anders wird als es ist, ich selber will nicht anders werden. Aber so habe ich immer gelebt. Ich habe keinen Wunsch gehabt. Jemand, der nach seinem 44. Jahre sagen kann, dass er sich nie um Ehren, um Weiber, um Geld bemüht hat. Nicht, dass sie mir gefehlt hätten. So war ich 2 Jahre früher eines Tages Philolog. In dem Sinne, dass meine erste philologische Arbeit, mein Anfang in jedem Sinne, von meinem Lehrer Ritschel für sein Rheinisches Museum zum Druck verlangt wurde. Ritschel, ich sage es mit Verehrung, der einzige geniale Gelehrte, den ich bis heute zu Gesicht bekommen habe. So war ich zum Beispiel eines Tages Universitätsprofessor. Ich hatte nie im Entferntesten an dergleichen gedacht, denn ich war kaum 24 Jahre alt. Er besaß jene angenehme Verdorbenheit, die uns Thüringer auszeichnet und mit der sogar ein Deutscher sympathisch wird. Wir ziehen selbst, um zur Wahrheit zu gelangen, noch die Schleichwege vor. 10 Mann wird mich fragen, warum ich eigentlich alle diese kleinen und nach herkömmlichem Urteil gleichgültigen Dinge erzählt habe. Ich schade mir selbst damit, umso mehr, wenn ich große Aufgaben zu vertreten bestimmt sei. Ich möchte mit diesen Worten meinen näheren Landsmann, den klugen Leopold von Ranke, durchaus nicht unterschätzt haben. Antwort: Diese kleinen Dinge, Ernährung, Ort, Klima, Erholung, die ganze Kasuistik der Selbstsucht, sind über alle Begriffe hinaus wichtiger als alles, was man bisher wichtig nahm. Das, was die Menschheit bisher ernsthaft erwogen hat, sind nicht einmal Realitäten, bloße Einbildungen, strenger geredet, Lügen aus den schlechten Instinkten kranker, im tiefsten Sinne schädlicher Naturen heraus. Alle die Begriffe Gott, Seele, Tugend, Sünde, Jenseits, Wahrheit, ewiges Leben. Alle Fragen der Politik, der Gesellschaftsordnung, der Erziehung sind dadurch bis in Grund und Boden gefälscht, dass man die schädlichsten Menschen für große Menschen nahm, dass man die kleinen Dinge, will sagen die Grundangelegenheiten des Lebens selber, verachten lehrte. Hier gerade muss man anfangen, umzulernen. Aber man hat die Größe der menschlichen Natur, ihre Göttlichkeit, in ihnen gesucht. Ich rechne diese angeblich ersten, nicht einmal zu den Menschen überhaupt. Sie sind für mich Ausschuss der Menschheit, Ausgeburten von Krankheit und rachsüchtigen Instinkten. Sie sind lauter unheilvolle, im Grunde unheilbare Unmenschen, die am Leben Rache nehmen. Vergleiche ich mich nun mit den Menschen, die man bisher als erste Menschen ehrte, so ist der Unterschied handgreiflich. Ich will dazu der Gegensatz sein. Mein Vorrecht ist, die höchste Feinheit für alle Zeichen gesunder Instinkte zu haben. Es fehlt jeder krankhafte Zug an mir. Ich bin selbst in Zeiten schwerer Krankheit nicht krankhaft geworden. Umsonst, dass man in meinem Wesen einen Zug von Fanatismus sucht. Man wird mir aus keinem Augenblick meines Lebens irgendeine anmaßliche und pathetische Haltung nachweisen können. Das Pathos der Attitüde gehört nicht zur Größe. Wer Attitüden überhaupt nötig hat, ist falsch. Wer mich in den 70 Tagen dieses Herbstes gesehen hat, wo ich, ohne Unterbrechung, lauter Sachen ersten Ranges gemacht habe, die kein Mensch mir nachmacht oder vormacht, mit einer Verantwortlichkeit für alle Jahrtausende nach mir, wird keinen Zug von Spannung an mir wahrgenommen haben, umso mehr eine überströmende Frische und Heiterkeit. Vorsicht vor allen pittoresken Menschen. Das Leben ist mir leicht geworden, am leichtesten, wenn es das Schwerste von mir verlangte. Ich aß nie mit angenehmeren Gefühlen. Ich schlief nie besser. Ich kenne keine andere Art, mit großen Aufgaben zu verkehren als das Spiel. Dies ist, als Anzeichen der Größe, eine wesentliche Voraussetzung. Der geringste Zwang, die düstere Miene, irgendein harter Ton im Halse sind alles Einwände gegen einen Menschen, um wie viel mehr gegen sein Werk. Man darf keine Nerven haben. Auch an der Einsamkeit leiden ist ein Einwand. Ich habe immer nur an der Vielsamkeit gelitten. In einer absurd frühen Zeit, mit 7 Jahren, wusste ich bereits, dass mich nie ein menschliches Wort erreichen würde. Hat man mich je darüber betrübt gesehen? Ich habe heute noch die gleiche Leutseligkeit gegen jedermann. Ich bin selbst voller Auszeichnung für die Niedrigsten. In dem allen ist nicht ein Gran von Hochmut, von geheimer Verachtung. Wen ich verachte, der errät, dass er von mir verachtet wird. Ich empöre durch mein bloßes Dasein alles, was schlechtes Blut im Leibe hat. Meine Formel für die Größe am Menschen ist Amor Fati. Dass man nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen. Aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen, sondern es lieben. Warum ich so gute Bücher schreibe, eins das eine bin ich. Das andere sind meine Schriften. Hier werde, bevor ich von ihnen selber rede, die Frage nach dem Verstanden oder Nichtverstandenwerden dieser Schriften berührt. Irgendwann wird man Institutionen nötig haben, in denen man lebt und lehrt, wie ich Leben und Lehren verstehe. Vielleicht selbst, dass man dann auch eigene Lehrstühle zur Interpretation des Zarathustra errichtet. Aber es wäre ein vollkommener Widerspruch zu mir, wenn ich heute bereits Ohren und Hände für meine Wahrheiten erwartete. Dass man heute nicht hört, dass man heute nicht von mir zu nehmen weiß, ist nicht nur begreiflich. Es scheint mir selbst das Rechte. Ich tue es so nachlässig, als es sich irgendwie schickt, denn diese Frage ist durchaus noch nicht an der Zeit. Ich selber bin noch nicht an der Zeit, einige werden posthum geboren. Ich will nicht verwechselt werden. Dazu gehört, dass ich mich selber nicht verwechsle. Es scheint mir eine der seltensten Auszeichnungen, die jemand sich erweisen kann, wenn er ein Buch von mir in die Hand nimmt. Ich nehme selbst an, er zieht dazu die Schuhe aus, nicht von Stiefeln. Zu reden. Als sich einmal der Dr. Heinrich von Stein ehrlich darüber beklagte, kein Wort aus meinem Zarathustra zu verstehen, sagte ich ihm, das sei in Ordnung. 6 Sätze daraus verstanden, das heißt, erlebt haben, hebe auf eine höhere Stufe der Sterblichen hinauf, als moderne Menschen erreichen könnten. Wie könnte ich, mit diesem Gefühle der Distanz, auch nur wünschen, von den modernen, die ich kenne, gelesen zu werden? Mein Triumph ist gerade der umgekehrte, als des Schopenhauers war, ich sage, non legor, non lega. Nochmals gesagt, es ist wenig in meinem Leben nachweisbar von bösem Willen, auch von literarischem bösen Willen, wüsste ich kaum einen Fall zu erzählen. Dagegen zu viel von reiner Torheit. Noch in diesem Sommer, zu einer Zeit, wo ich vielleicht mit meiner schwerwiegenden, zu schwerwiegenden Literatur den ganzen Rest von Literatur aus dem Gleichgewicht zu bringen vermöchte, gab mir ein Professor der Berliner Universität wohlwollend zu verstehen. Ich sollte mich doch einer anderen Form bedienen. So etwas lese niemand. Nicht, dass ich das Vergnügen unterschätzen möchte, das mir mehrmals die Unschuld im Neinsagen zu meinen Schriften gemacht hat. Wiedmann im Bund über Jenseits von Gut und Böse, unter dem Titel Nietzsches gefährliches Buch und ein Gesamtbericht über meine Bücher überhaupt seitens des Herrn Karl Spitteler, gleichfalls im Bund, sind ein Maximum in meinem Leben. Ich hüte mich zu sagen, wovon. Letzterer behandelte zum Beispiel meinen Zarathustra als höhere Stilübung, mit dem Wunsche, ich möchte später doch auch für Inhalt sorgen. Dr. Wiedmann drückte mir seine Achtung vor dem Mut aus, mit dem ich mich um Abschaffung aller anständigen Gefühle bemühe. Durch eine kleine Tücke von Zufall war hier jeder Satz, mit einer Folgerichtigkeit, die ich bewundert habe, eine auf den Kopf gestellte Wahrheit. Man hatte im Grunde nichts zu tun, als alle Werte umzuwerten, um, auf eine sogar bemerkenswerte Weise, über mich den Nagel auf den Kopf zu treffen, statt meinen Kopf mit einem Nagel zu treffen. Zuletzt war es nicht Deutschland, sondern die Schweiz, die die zwei extremen Fälle geliefert hat. Ein Aufsatz des Dr. V. Umso mehr versuche ich eine Erklärung. Denken wir uns nun einen äußersten Fall, dass ein Buch von lauter Erlebnissen redet, die gänzlich außerhalb der Möglichkeit einer häufigen oder auch nur seltenen Erfahrung liegen. Das ist die erste Sprache für eine neue Reihe von Erfahrungen ist. Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß. Wofür man vom Erlebnisse her keinen Zugang hat, dafür hat man kein Ohr. In diesem Falle wird einfach nichts gehört, mit der akustischen Täuschung, dass, wo nichts gehört wird, auch nichts da ist. Wer etwas von mir verstanden zu haben glaubte, hatte sich etwas aus mir zurechtgemacht, nach seinem Bilde. Nicht selten einen Gegensatz von mir, zum Beispiel einen Idealisten, wer nichts von mir verstanden hatte, leugnete, dass ich überhaupt in Betracht käme. Das Wort Übermensch zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgeratenheit, im Gegensatz zu modernen Menschen, zu guten Menschen, zu Christen und anderen Nihilisten. Ein Wort, das im Munde eines Zarathustra, des Vernichters der Moral, ein sehr nachdenkliches Wort wird, ist fast überall mit voller Unschuld im Sinn derjenigen Werte verstanden worden, deren Gegensatz in der Figur Zarathustras zur Erscheinung gebracht worden ist, will sagen als idealistischer Typus einer höheren Art Mensch, halb Heiliger, halb Genie. Anderes gelehrtes Hornvieh hat mich seinethalben des Darwinismus verdächtigt. Selbst der von mir so boshaft abgelehnte Heroenkultus, jenes großen Falschmünzers wider Wissen und Willen, Carlyles, ist darin wiedererkannt worden. Dies ist zuletzt meine durchschnittliche Erfahrung und, wenn man will, die Originalität meiner Erfahrung. Wem ich ins Ohr flüsterte, er solle sich eher nach einem Cesare Borgia als nach einem Parsifal umsehen, der traute seinen Ohren nicht. Dass ich gegen Besprechungen meiner Bücher, insonderheit durch Zeitungen, ohne jedwede Neugierde bin, wird man mir verzeihen müssen. In einem besonderen Falle bekam ich einmal alles zu Gesicht, was über ein einzelnes Buch, es war, Jenseits von Gut und Böse, gesündigt worden ist. Ich hätte einen artigen Bericht darüber abzustatten. Sollte man es glauben, dass die Nationalzeitung, eine preußische Zeitung, für meine ausländischen Leser bemerkt, ich selbst lese, mit Verlaub, nur das Journal des Debets, allen Ernstes das Buch als ein Zeichen der Zeit zu verstehen wusste, als die echte rechte Junkerphilosophie, zu der es der Kreuzzeitung nur an Mut gebreche? Zwei, dies war für Deutsche gesagt. Denn überall sonst habe ich Leser, lauter ausgesuchte Intelligenzen, bewährte, in hohen Stellungen und Pflichten erzogene Charaktere. Ich habe sogar wirkliche Genies unter meinen Lesern. Meine Freunde, meine Verleger wissen das und sprechen mir nicht von dergleichen. Und, dass ich es bekenne, ich freue mich noch mehr über meine Nichtleser, solche, die weder meinen Namen, noch das Wort Philosophie je gehört haben. Aber wohin ich komme, hier in Turin zum Beispiel. Erheitert und vergütigt sich bei meinem Anblick jedes Gesicht. In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris und New York, überall bin ich entdeckt. Ich bin es nicht in Europas Flachland Deutschland. Was mir bisher am meisten geschmeichelt hat, das ist, dass alte Hökerinnen nicht Ruhe haben, bevor sie mir nicht das Süßeste aus ihren Trauben zusammengesucht haben. So weit muss man Philosoph sein. Man nennt nicht umsonst die Polen die Franzosen unter den Slawen. Eine charmante Russin wird sich nicht einen Augenblick darüber vergreifen, wohin ich gehöre. Es gelingt mir nicht, feierlich zu werden. Ich bringe es höchstens bis zur Verlegenheit. Deutsch denken, Deutsch fühlen. Ich kann alles, aber das geht über meine Kräfte. In Paris selbst ist man erstaunt über Tuts mis audaces et finesses. Der Ausdruck ist von Monsieur Taine. Ich fürchte, bis in die höchsten Formen des Dithyrambus findet man bei mir von jenem Salze beigemischt, das niemals dumm. Deutsch wird Esprit. Mein alter Lehrer Ritschel behauptete sogar, ich konzipierte selbst noch meine philologischen Abhandlungen wie ein Pariser Romancier, absurd spannend. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Wir wissen alle, einige wissen es sogar aus Erfahrung, was ein Langohr ist. Wohlan. Ich wage zu behaupten, dass ich die kleinsten Ohren habe. Dies interessiert gar nicht wenig die Weiblein. Es scheint mir, sie fühlen sich besser von mir verstanden. Ich bin der Antiesel par excellence und damit ein welthistorisches Untier. Ich bin, auf Griechisch und nicht nur auf Griechisch, der Antichrist. 3. Ich kenne einigermaßen meine Vorrechte als Schriftsteller. In einzelnen Fällen ist es mir auch bezeugt, wie sehr die Gewöhnung an meine Schriften den Geschmack verdirbt. Man hält einfach andere Bücher nicht mehr aus, am wenigsten philosophische. Wer mir aber durch Höhe des Wollens verwandt ist, erlebt dabei wahre Ekstasen des Lernens. Denn ich komme aus Höhen, die kein Vogel je erflog. Ich kenne Abgründe, in die noch kein Fuß sich verirrt. Hat. Es ist eine Auszeichnung ohnegleichen, in diese vornehme und delikate Welt einzutreten. Man darf dazu durchaus kein Deutscher sein. Es ist zuletzt eine Auszeichnung, die man sich verdient haben muss. Es gibt durchaus keine stolzere und zugleich raffiniertere Art von Büchern. Sie erreichen hier und da das Höchste, was auf Erden erreicht werden kann, den Zynismus. Man muss sie sich ebenso mit den zartesten Fingern wie mit den tapfersten Fäusten erobern. Man hat mir gesagt, es sei nicht möglich, ein Buch von mir aus der Hand zu legen. Ich störte selbst die Nachtruhe. Nicht nur die Armut, die Winkelluft einer Seele schließt davon aus, noch vielmehr das Feige, das Unsaubere, das heimlich Rachsüchtige in den Eingeweiden. Ein Wort von mir treibt alle schlechten Instinkte ins Gesicht. Jede Gebrechlichkeit der Seele schließt aus davon, ein für allemal, selbst jede Dyspepsie. Man muss keine Nerven haben, man muss einen fröhlichen Unterleib haben. Wer nichts mit ihrem Inhalte zu tun haben will, meine sogenannten Freunde zum Beispiel, wird dabei, unpersönlich, man wünscht mir Glück, wieder, so weit, zu sein. Auch ergebe sich ein Fortschritt. In einer größeren Heiterkeit des Tons. Die vollkommen lasterhaften Geister, die schönen Seelen, die in Grund und Boden verlogenen wissen schlechterdings nicht, was sie mit diesen Büchern anfangen sollen. Folglich sehen sie dieselben unter sich, die schöne Folgerichtigkeit aller schönen Seelen. Ich habe an meinen Bekannten mehrere Versuchstiere, an denen ich mir die verschiedene, sehr lehrreich verschiedene Reaktion auf meine Schriften zu Gemüte führe. Das Hornvieh unter meinen Bekannten, bloße Deutsche, mit Verlaub, gibt zu verstehen, man sei nicht immer meiner Meinung, aber doch mitunter. Ich habe dies selbst über den Zarathustra gehört. Insgleichen ist jeder Feminismus im Menschen, auch im Manne, ein Torschluss für mich. Man wird niemals in dies Labyrinth verwegener Erkenntnisse eintreten. Wenn ich mir das Bild eines vollkommenen Lesers ausdenke, so wird immer ein Untier von Mut und Neugierde daraus, außerdem noch etwas Biegsames, Listiges, Vorsichtiges, ein geborener Abenteurer und Entdecker. Man muss sich selbst nie geschont haben, man muss die Härte in seinen Gewohnheiten haben, um unter lauter harten Wahrheiten wohlgemut und heiter zu sein. Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere einschiffte, euch, den Rätseltrunkenen, den Zwielichtfrohen, deren Seele mit Flöten zu jedem Irrschlunde gelockt wird, denn nicht wollt ihr mit feiger Hand einem Faden nachtasten, und wo ihr erraten könnt, da hasst ihr es, zu erschließen. Zuletzt, ich wüsste es nicht besser zu sagen, zu wem ich im Grunde allein rede, als es Zarathustra gesagt hat, wem allein will er sein Rätsel erzählen? Einen Zustand, eine innere Spannung von Pathos durch Zeichen, eingerechnet das Tempo dieser Zeichen, mitzuteilen. Das ist der Sinn jedes Stils. Und in Anbetracht, dass die Vielheit innerer Zustände bei mir außerordentlich ist, gibt es bei mir viel Möglichkeiten des Stils, die vielfachste Kunst des Stils überhaupt, über die je ein Mensch verfügt hat. Gut ist jeder Stil, der einen inneren Zustand wirklich mitteilt, der sich über die Zeichen, über das Tempo der Zeichen, über die Gebärden, alle Gesetze der Periode sind Kunst der Gebärde, nicht vergreift. Vier, ich sage zugleich noch ein allgemeines Wort über meine Kunst des Stils. Mein Instinkt ist hier unfehlbar. Guter Stil an sich, eine reine Torheit, bloßer Idealismus. Etwa, wie das Schöne an sich, wie das Gute an sich, wie das Ding an sich. Immer noch vorausgesetzt, dass es Ohren gibt, dass es solche gibt, die einesgleichen Pathos fähig und würdig sind, dass die nicht fehlen, denen man sich mitteilen darf. Und bis dahin wird es niemanden geben, der die Kunst, die hier verschwendet worden ist, begreift. Es hat nie jemand mehr von neuen, von unerhörten, von wirklich erst dazu geschaffenen Kunstmitteln zu verschwenden gehabt. Mein Zarathustra zum Beispiel sucht einstweilen noch nach solchen. Ach, er wird noch lange zu suchen haben. Man muss dessen wert sein, ihn zu prüfen. Dass dergleichen gerade in deutscher Sprache möglich war, blieb zu beweisen. Ich selbst hätte es vorher am härtesten abgelehnt. Die Kunst des großen Rhythmus, der große Stil der Periodik, zum Ausdruck eines ungeheuren Auf und Nieder von sublimer, von übermenschlicher Leidenschaft, ist erst von mir entdeckt, mit einem Dithyrambus wie dem letzten des dritten Zarathustra, die sieben Siegel, überschrieben, flog ich 1000 Meilen über das hinaus, was bisher Poesie hieß. 5. Dass aus meinen Schriften ein Psychologe redet, der nicht seinesgleichen hat, das ist vielleicht die erste Einsicht, zu der ein guter Leser gelangt, ein Leser, wie ich ihn verdiene, der mich liest, wie gute alte Philologen ihren Horaz lasen. Die Sätze, über die im Grunde alle Welt einig ist, gar nicht zu reden von den Allerweltsphilosophen, den Moralisten und anderen Hohltöpfen, Kohlköpfen, erscheinen bei mir als Naivitäten des Fehlgriffs. Zum Beispiel jener Glaube, dass unegoistisch und egoistisch Gegensätze sind, während das Ego selbst bloß ein höherer Schwindel, ein Ideal ist. Man weiß vor mir nicht, was man mit der deutschen Sprache kann, was man überhaupt mit der Sprache kann. Es gibt weder egoistische noch unegoistische Handlungen. Beide Begriffe sind psychologischer Widersinn. Oder der Satz, der Mensch strebt nach Glück. Oder der Satz, das Glück ist der Lohn der Tugend. Oder der Satz, Lust und Unlust sind Gegensätze. Die Zirze der Menschheit, die Moral, hat alle Psychologiker in Grund und Boden gefälscht, vermoralisiert, bis zu jenem schauderhaften Unsinn, dass die Liebe etwas Unegoistisches sein soll. Man muss fest auf sich sitzen, man muss tapfer auf seinen beiden Beinen stehen, sonst kann man gar nicht lieben. Das wissen zuletzt die Weiblein nur zu gut. Sie machen sich den Teufel was aus selbstlosen, aus bloß objektiven Männern. Darf ich anbei die Vermutung wagen, dass ich die Weiblein kenne? Das gehört zu meiner dionysischen Mitgift. Wer weiß, vielleicht bin ich der erste Psycholog des ewig Weiblichen. Sie lieben mich alle, eine alte Geschichte. Die verunglückten Weiblein abgerechnet, die Emanzipierten, denen das Zeug zu Kindern abgeht. Zum Glück bin ich nicht willens, mich zerreißen zu lassen. Das vollkommene Weib zerreißt, wenn es liebt. Ich kenne diese liebenswürdigen Mänaden. Ach, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubtier. Und so angenehm dabei. Ein kleines Weib, das seiner Rache nachrennt, würde das Schicksal selbst über den Haufen rennen. Das Weib ist unsäglich viel böser als der Mann, auch klüger. Güte am Weibe ist schon eine Form der Entartung. Bei allen sogenannten schönen Seelen gibt es einen physiologischen Übelstand auf dem Grunde. Ich sage nicht alles, ich würde sonst medizinisch werden. Der Kampf um gleiche Rechte ist sogar ein Symptom von Krankheit. Jeder Arzt weiß das. Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt sich ja mit Händen und Füßen gegen Rechte überhaupt. Der Naturzustand, der ewige Krieg zwischen den Geschlechtern gibt ihm ja bei Weitem den ersten Rang. Hat man Ohren für meine Definition der Liebe gehabt? Es ist die einzige, die eines Philosophen würdig ist. Liebe, in ihren Mitteln der Krieg, in ihrem Grunde der Todhass der Geschlechter. Hat man meine Antwort auf die Frage gehört, wie man ein Weib kuriert, erlöst? Man macht ihm ein Kind. Das Weib hat Kinder nötig, der Mann ist immer nur Mittel. Also sprach Zarathustra. Sie wollen, indem sie sich hinaufheben, als Weib an sich, als höheres Weib, als Idealistin von Weib, das allgemeine Rangniveau des Weibes herunterbringen. Kein sichereres Mittel dazu als Gymnasialbildung, Hosen und politische Stimmwehrrechte. Emanzipation des Weibes. Das ist der Instinkthass des Missratenen, das heißt gebärentüchtigen Weibes gegen das Wohlgeratene. Der Kampf gegen den Mann ist immer nur Mittel, Vorwand, Taktik. Eine ganze Gattung des bösartigsten Idealismus, der übrigens auch bei Männern vorkommt. Zum Beispiel bei Henrik Ibsen, dieser typischen alten Jungfrau, hat das Ziel, das gute Gewissen, die Natur, in der Geschlechtsliebe zu vergiften. Und damit ich über meine in diesem Betracht ebenso honnette als strenge Gesinnung keinen Zweifel lasse, will ich noch einen Satz aus meinem Moralkodex gegen das Laster mitteilen. Mit dem Wort Laster bekämpfe ich jede Art Widernatur oder, wenn man schöne Worte liebt, Idealismus. Im Grunde sind die Emanzipierten die Anarchisten in der Welt des ewig Weiblichen, die schlechtweg Gekommenen, deren unterster Instinkt Rache ist. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff unrein, ist das Verbrechen selbst am Leben, ist die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist des Lebens. 6. Um einen Begriff von mir als Psychologen zu geben, nehme ich ein kurioses Stück Psychologie, das in Jenseits von Gut und Böse vorkommt. Ich verbiete übrigens jede Mutmaßung darüber, wen ich an dieser Stelle beschreibe. Das Genie des Herzens, wie es jener große Verborgene hat, der Versucher Gott und geborene Rattenfänger der Gewissen, dessen Stimme bis in die Unterwelt jeder Seele hinabzusteigen weiß, welcher nicht ein Wort sagt, nicht einen Blick blickt, in dem nicht eine Rücksicht und Falte der Lockung lege, zu dessen Meisterschaft es gehört, dass er zu scheinen versteht, und nicht das, was er ist, sondern was denen, die ihm folgen, ein Zwang mehr ist, um sich immer näher an ihn zu drängen, um ihm immer innerlicher und gründlicher zu folgen. Das Genie des Herzens, das alles Laute und Selbstgefällige verstummen macht und horchen lehrt, das die rauen Seelen glättet und ihnen ein neues Verlangen zu kosten gibt, still zu liegen, wie ein Spiegel, dass sich der tiefe Himmel auf ihnen spiegele. Das Genie des Herzens, das die tölpische und überrasche Hand zögern und zierlicher greifen lehrt. Das den verborgenen und vergessenen Schatz, den Tropfen Güte und süßer Geistigkeit unter trübem dickem Eise errät und eine Wünschelrute für jedes Korn Goldes ist, welches lange im Kerker vielen Schlammes und Sandes begraben lag. Das Genie des Herzens, von dessen Berührung jeder Reicher fortgeht, nicht begnadet und überrascht, nicht wie von fremdem Gute beglückt und bedrückt, sondern reicher an sich selber, sich neuer als zuvor, aufgebrochen, von einem Tauwinde angeweht und ausgehorcht, unsicherer vielleicht, zärtlicher, zerbrechlicher, zerbrochener, aber voll Hoffnungen, die noch keinen Namen haben, voll neuen Willens und Strömens, voll neuen Unwillens und Zurückströmens. Die Geburt der Tragödie einer, um gegen die Geburt der Tragödie 1872 gerecht zu sein, wird man einiges vergessen müssen. Der Satz heißt: Die Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Sie hat mit dem gewirkt und selbst fasziniert, was an ihr verfehlt war, mit ihrer Nutzanwendung auf die Wagnerei, als ob dieselbe ein Aufgangssymptom sei. Noch heute erinnert man mich daran, unter Umständen mitten aus dem Parsifal heraus. Wie ich es eigentlich auf dem Gewissen habe, dass eine so hohe Meinung über den Kulturwert dieser Bewegung obenauf gekommen sei. Ich fand die Schrift mehrmals zitiert als die Wiedergeburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Man hat nur Ohren für eine neue Formel der Kunst, der Absicht, der Aufgabe Wagners gehabt. Darüber wurde überhört, was die Schrift im Grunde Wertvolles barg. Diese Schrift war eben damit im Leben Wagners ein Ereignis. Von da an gab es erst große Hoffnungen bei dem Namen Wagner. Griechentum und Pessimismus, das wäre ein unzweideutigerer Titel gewesen. Nämlich als erste Belehrung darüber, wie die Griechen fertig wurden mit dem Pessimismus, womit sie ihn überwanden. Mit einiger Neutralität in die Hand genommen, sieht die Geburt der Tragödie sehr unzeitgemäß aus. Man würde sich nicht träumen lassen, dass sie unter den Donnern der Schlacht bei Wörth begonnen wurde. Die Tragödie gerade ist der Beweis dafür, dass die Griechen keine Pessimisten waren. Schopenhauer vergriff sich hier, wie er sich in allem vergriffen hat. Ich habe diese Probleme vor den Mauern von Metz, in kalten Septembernächten, mitten im Dienste der Krankenpflege, durchgedacht. Man könnte eher schon glauben, dass die Schrift 50 Jahre älter sei. Eine Idee, der Gegensatz dionysisch und apollinisch, ins Metaphysische übersetzt. Die Geschichte selbst als die Entwicklung dieser Idee, in der Tragödie der Gegensatz zur Einheit aufgehoben. Unter dieser Optik Dinge, die noch nie einander ins Gesicht gesehen hatten, plötzlich gegenübergestellt, auseinander beleuchtet und begriffen. Sie ist politisch indifferent, undeutsch, wird man heute sagen, sie riecht anstößig hegelisch. Sie ist nur in einigen Formeln mit dem Leichenbitterparfüm Schopenhauers behaftet. Die zwei entscheidenden Neuerungen des Buchs sind einmal das Verständnis des dionysischen Phänomens bei den Griechen. Es gibt dessen erste Psychologie. Es sieht in ihm die eine Wurzel der ganzen griechischen Kunst. Die Oper zum Beispiel und die Revolution. Das andere ist das Verständnis des Sokratismus. Sokrates als Werkzeug der griechischen Auflösung, als typischer Dekadent zum ersten Male erkannt. Es ist weder apollinisch, noch dionysisch. Es negiert alle ästhetischen Werte. Die einzigen Werte, die die Geburt der Tragödie anerkennt. Es ist im tiefsten Sinne nihilistisch, während im dionysischen Symbol die äußerste Grenze der Bejahung erreicht ist. Vernünftigkeit gegen Instinkt. Die Vernünftigkeit, um jeden Preis als gefährliche, als Leben untergrabende Gewalt. Tiefes feindseliges Schweigen über das Christentum im ganzen Buche. Einmal wird auf die christlichen Priester wie auf eine tückische Art von Zwergen, von Unterirdischen, angespielt. Zwei dieser Anfang ist über alle Maßen merkwürdig. Insgleichen war damit, dass ich Sokrates als dekadent erkannte, ein völlig unzweideutiger Beweis dafür gegeben, wie wenig die Sicherheit meines psychologischen Griffs von Seiten irgendeiner Moral-Idiosynkrasie Gefahr laufen werde. Die Moral selbst als Dekadenz-Symptom ist eine Neuerung, eine Einzigkeit ersten Ranges in der Geschichte der Erkenntnis. Wie hoch war ich mit beidem über das erbärmliche Flachkopfgeschwätz von Optimismus kontra Pessimismus hinweggesprungen? Ich sah zuerst den eigentlichen Gegensatz, den entartenden Instinkt, der sich gegen das Leben mit unterirdischer Rachsucht wendet. Christentum, die Philosophie Schopenhauers, in gewissem Sinne schon die Philosophie Platos, der ganze Idealismus als typische Formen, und eine aus der Fülle, der Überfülle geborene Formel der höchsten Bejahung, ein Ja-Sagen ohne Vorbehalt, zum Leiden selbst, zur Schuld selbst, zu allem Fragwürdigen und Fremden des Daseins selbst. Dieses letzte, freudigste, überschwänglich übermütigste Ja zum Leben ist nicht nur die höchste Einsicht, es ist auch die tiefste, die von Wahrheit und Wissenschaft am strengsten bestätigte und aufrechterhaltene. Es ist nichts, was ist, abzurechnen, es ist nichts entbehrlich. Die von den Christen und anderen Nihilisten abgelehnten Seiten des Daseins sind sogar von unendlich höherer Ordnung in der Rangordnung der Werte als das, was der Decadence-Instinkt gutheißen durfte. Dies zu begreifen, dazu gehört Mut und, als dessen Bedingung, ein Überschuss von Kraft. Denn genauso weit als der Mut sich vorwärts wagen darf, genau nach dem Maß von Kraft nährt man sich der Wahrheit. Die Erkenntnis, das Ja-Sagen zur Realität, ist für den Starken eine ebensolche Notwendigkeit, als für den Schwachen, unter der Inspiration der Schwäche, die Feigheit und Flucht vor der Realität, das Ideal. Ich hatte zu meiner innersten Erfahrung das einzige Gleichnis und Seitenstück, das die Geschichte hat, entdeckt. Ich hatte eben damit das wundervolle Phänomen des Dionysischen als der erste begriffen. Es steht ihnen nicht frei, zu erkennen. Die Dekadenz haben die Lüge nötig. Sie ist eine ihrer Erhaltungsbedingungen. 3. Inwiefern ich eben damit den Begriff, tragisch, die endliche Erkenntnis darüber, was die Psychologie der Tragödie ist, gefunden habe, habe ich zuletzt noch in der Götzendämmerung, I-1032, zum Ausdruck gebracht. Das Ja-Sagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen. Der Wille zum Leben, im Opfer seiner höchsten Typen der eigenen Unerschöpflichkeit froh werdend. Das nannte ich Dionysisch. Das verstand ich als Brücke zur Psychologie des tragischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch eine vehemente Entladung zu reinigen. So missverstand es Aristoteles, sondern um, über Schrecken und Mitleiden hinaus, die ewige Lust des Werdens selbst zu sein, jene Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt. In diesem Sinne habe ich das Recht, mich selber als den ersten tragischen Philosophen zu verstehen, das heißt den äußersten Gegensatz und Antipoden eines pessimistischen Philosophen. Vor mir gibt es diese Umsetzung des Dionysischen in ein philosophisches Pathos nicht. Es fehlt die tragische Weisheit. Ich habe vergebens nach Anzeichen davon selbst bei den großen Griechen der Philosophie, denen der 2 Jahrhunderte vor Sokrates, gesucht. Wer das Wort Dionysisch nicht nur begreift, sondern sich in dem Wort Dionysisch begreift, hat keine Widerlegung Platos oder des Christentums oder Schopenhauers nötig, er riecht die Verwesung. Die Bejahung des Vergehens und Vernichtens, das Entscheidende in einer dionysischen Philosophie, das Ja-Sagen zu Gegensatz und Krieg, das Werden, mit radikaler Ablehnung auch selbst des Begriffs sein, darin muss ich unter allen Umständen das mir Verwandteste anerkennen, was bisher gedacht worden ist. Die Lehre von der ewigen Wiederkunft, das heißt vom unbedingten und unendlich wiederholten Kreislauf aller Dinge. Diese Lehre Zarathustras könnte zuletzt auch schon von Heraklit gelehrt worden sein. Ein Zweifel blieb mir zurück bei Heraklit, in dessen Nähe überhaupt mir wärmer, mir wohler zumute wird als irgendwo sonst. Zumindest hat die Stoa, die fast alle ihre grundsätzlichen Vorstellungen von Heraklit geerbt hat, Spuren davon. 4. Aus dieser Schrift redet eine ungeheure Hoffnung. Zuletzt fehlt mir jeder Grund, die Hoffnung auf eine dionysische Zukunft der Musik zurückzunehmen. Jene neue Partei des Lebens, welche die größte aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die schonungslose Vernichtung aller Entartenden und Parasitischen. Wird jenes zu viel von Leben auf Erden wieder möglich machen, aus dem auch der dionysische Zustand wieder erwachsen muss. Ich verspreche ein tragisches Zeitalter. Die höchste Kunst im Ja-Sagen zum Leben, die Tragödie, wird wiedergeboren werden, wenn die Menschheit das Bewusstsein der härtesten, aber notwendigsten Kriege hinter sich hat, ohne daran zu leiden. Ein Psychologe dürfte noch hinzufügen, dass was ich in jungen Jahren bei Wagnerscher Musik gehört habe, nichts überhaupt mit Wagner zu tun hat. Dass wenn ich die dionysische Musik beschrieb, ich das beschrieb, was ich gehört hatte, dass ich instinktiv alles in den neuen Geist übersetzen und transfigurieren musste, den ich in mir trug. Der Beweis dafür, so stark als nur ein Beweis sein kann, ist meine Schrift, Wagner in Bayreuth. An allen psychologisch entscheidenden Stellen ist nur von mir die Rede. Man darf rücksichtslos meinen Namen oder das Wort Zarathustra hinstellen, wo der Text das Wort Wagner gibt. Das ganze Bild des dithyrambischen Künstlers ist das Bild des präexistenten Dichters des Zarathustra, mit abgründlicher Tiefe hingezeichnet und ohne einen Augenblick die Wagnersche Realität auch nur zu berühren. Werfen wir einen Blick ein Jahrhundert voraus, setzen wir den Fall, dass mein Attentat auf zwei Jahrtausende wieder Natur- und Menschenschändung gelingt. Insgleichen hatte sich der Gedanke von Bayreuth in etwas verwandelt, das den Kennern meines Zarathustra kein Rätselbegriff sein wird. In jenen großen Mittag, wo sich die Auserwähltesten zur größten aller Aufgaben weihen, wer weiß. Das Pathos der ersten Seiten ist welthistorisch. Der Blick, von dem auf der siebenten Seite die Rede ist, ist der eigentliche Zarathustra-Blick. Wagner, Bayreuth, die ganze kleine Deutsche. Erbärmlichkeit ist eine Wolke, in der eine unendliche Fata Morgana der Zukunft sich spiegelt. Selbst psychologisch sind alle entscheidenden Züge meiner eigenen Natur in die Wagners eingetragen. Das Nebeneinander der lichtesten und verhängnisvollsten Kräfte, der Wille zur Macht, wie ihn nie ein Mensch besessen hat, die rücksichtslose Tapferkeit im Geistigen, die unbegrenzte Kraft zu lernen, ohne dass der Wille zur Tat damit erdrückt würde. Es ist alles an dieser Schrift vorher verkündend. Die Nähe der Wiederkunft des griechischen Geistes, die Notwendigkeit von gegen Alexandern, welche den gordischen Knoten der griechischen Kultur wieder binden, nachdem er gelöst war. Wagner selbst hatte einen Begriff davon. Er erkannte sich in der Schrift nicht wieder. Die Vision eines Festes, das ich noch erleben werde. Dies ist die fremdartigste Objektivität, die es geben kann. Die absolute Gewissheit darüber, was ich bin, projizierte sich auf irgendeine zufällige Realität. Die Wahrheit über mich redete aus einer schauervollen Tiefe. Auf Seite 55 wird der Stil des Zarathustra mit einschneidender Sicherheit beschrieben und vorweggenommen. Und niemals wird man einen großartigeren Ausdruck für das Ereignis Zarathustra, den Akt einer ungeheuren Reinigung und Weihung der Menschheit, finden, als er in den Seiten 41 bis 44 gefunden ist. Man höre den welthistorischen Akzent, mit dem I34F, der Begriff tragische Gesinnung, eingeführt wird. Es sind lauter welthistorische Akzente in dieser Schrift. Die unzeitgemäßen 1, die 4 unzeitgemäßen sind durchaus kriegerisch. Sie beweisen, dass ich kein Hans der Träumer war, dass es mir Vergnügen macht, den Degen zu ziehen. Vielleicht auch, dass ich das Handgelenk gefährlich frei habe. Der erste Angriff, 1873, galt der deutschen Bildung, auf die ich damals schon mit schonungsloser Verachtung hinabblickte. Ohne Sinn, ohne Substanz, ohne Ziel. Eine bloße, öffentliche Meinung. Die zweite unzeitgemäße, 1874, bringt das Gefährliche, das Leben anagende und vergiftende in unserer Art des Wissenschaftsbetriebs ans Licht. Das Leben krank an diesem entmenschten Räderwerk und Mechanismus, an der Unpersönlichkeit des Arbeiters, an der falschen Ökonomie der Teilung der Arbeit. Kein bösartigeres Missverständnis als zu glauben, der große Waffenerfolg der Deutschen beweise irgendetwas zugunsten dieser Bildung oder gar ihren Sieg über Frankreich. Der Zweck geht verloren, die Kultur, das Mittel, der moderne Wissenschaftsbetrieb, barbarisiert. In der dritten und vierten Unzeitgemäßen werden, als Fingerzeige zu einem höheren Begriff der Kultur, zur Wiederherstellung des Begriffs Kultur, zwei Bilder der härtesten Selbstsucht, Selbstzucht. Dagegen aufgestellt, unzeitgemäße Typen par excellence, voll souveräner Verachtung gegen alles, was um sie herum, Reich, Bildung, Christentum, Bismarck, Erfolg, hieß, Schopenhauer und Wagner. Oder, mit einem Wort, Nietzsche. In dieser Abhandlung wurde der historische Sinn, auf den dies Jahrhundert stolz ist, zum ersten Mal als Krankheit erkannt, als typisches Zeichen des Verfalls. Zwei von diesen vier Attentaten hatte das erste einen außerordentlichen Erfolg. Der Lärm, den es hervorrief, war in jedem Sinne prachtvoll. Die Antwort kam von allen Seiten und durchaus nicht bloß von den alten Freunden David Straussens, den ich als Typus eines deutschen Bildungsphilisters und Satisfait, kurz als Verfasser seines Bierbank-Evangeliums vom alten und neuen Glauben, lächerlich gemacht hatte. Das Wort Bildungsphilister ist von meiner Schrift her in der Sprache übrig geblieben. Diese alten Freunde, denen ich als Württembergern und Schwaben einen tiefen Stich versetzt hatte, als ich ihr Wundertier, ihren Strauß komisch fand, antworteten so bieder und grob, als ich's irgendwie wünschen konnte. Die preußischen Entgegnungen waren klüger. Sie hatten mehr Berliner Blau in sich. Ich hatte einer siegreichen Nation an ihre wunde Stelle gerührt, dass ihr Sieg nicht ein Kulturereignis sei, sondern vielleicht etwas ganz anderes. Das Unanständigste leistete ein Leipziger Blatt, die berüchtigten Grenzboten. Ich hatte Mühe, die entrüsteten Basler von Schritten abzuhalten. Unbedingt für mich entschieden sich nur einige alte Herren, aus gemischten und zum Teil unausfindlichen Gründen. Darunter Ewald in Göttingen, der zu verstehen gab, mein Attentat sei für Strauß tödlich abgelaufen. Er liebte es, in seinen letzten Jahren, auf mich zu verweisen, zum Beispiel Herrn von Treitschke, dem preußischen Historiographen, einen Wink zu geben, bei wem er sich Auskunft über den ihm verloren gegangenen Begriff Kultur holen könne. Insgleichen der alte Hegelianer Bruno Bauer, an dem ich von da an einen meiner aufmerksamsten Leser gehabt habe. Er sah aus der Schrift eine große Bestimmung für mich voraus, eine Art Krisis und höchste Entscheidung im Problem des Atheismus herbeizuführen, als dessen instinktivsten und rücksichtslosesten Typus. Er mich erriet. Das Nachdenklichste, auch das Längste über die Schrift und ihren Autor wurde von einem alten Schüler des Philosophen von Bader gesagt, einem Professor Hoffmann in Würzburg. Bei weitem am besten gehört, am bittersten empfunden wurde eine außerordentlich starke und tapfere Fürsprache des sonst so milden Karl Hillebrand, dieses letzten humanen Deutschen, der die Feder zu führen wusste. Der Atheismus war das, was mich zu Schopenhauer führte. Hier war die Schrift als Ereignis, Wendepunkt, erste Selbstbesinnung, allerbestes Zeichen dargestellt, als eine wirkliche Wiederkehr des deutschen Ernstes und der deutschen Leidenschaft in geistigen Dingen. Hillebrand war voll hoher Auszeichnung für die Form der Schrift, für ihren reifen Geschmack, für ihren vollkommenen Takt in der Unterscheidung von Person und Sache. Er zeichnete sie als die beste polemische Schrift aus, die deutsch geschrieben sei, in der gerade für Deutsche so gefährlichen, so widerratbaren Kunst der Polemik. Unbedingt ja sagend, mich sogar in dem verschärfend, was ich über die Sprachverlumpung in Deutschland zu sagen gewagt hatte. Heute spielen sie die Puristen und können keinen Satz mehr bauen, in gleicher Verachtung gegen die ersten Schriftsteller dieser Nation, endete er damit, seine Bewunderung für meinen Mut auszudrücken. Jenen höchsten Mut, der gerade die Lieblinge eines Volkes auf die Anklagebank bringt. Man las seinen Aufsatz in der Augsburger Zeitung. Man kann ihn heute, in einer etwas vorsichtigeren Form, in seinen gesammelten Schriften lesen. Man schweigt, man behandelt mich in Deutschland mit einer düstern Vorsicht. Ich habe seit Jahren von einer unbedingten Redefreiheit Gebrauch gemacht, zu der niemand heute, am wenigsten im Reich, die Hand frei genug hat. Die Nachwirkung dieser Schrift ist geradezu unschätzbar in meinem Leben. Niemand hat bisher mit mir Händel gesucht. Mein Paradies ist unter dem Schatten meines Schwertes. Im Grunde hatte ich eine Maxime Stendhals praktiziert. Er rät an, seinen Eintritt in die Gesellschaft mit einem Duell zu machen. Und wie ich mir meinen Gegner gewählt hatte. Den ersten deutschen Freigeist. In der Tat, eine ganz neue Art Freigeisterei kam damit zum ersten Ausdruck. Bis heute ist mir nichts fremder und unverwandter als die ganze europäische und amerikanische Spezies von Libres Penseurs. Sie wollen auch, auf ihre Art, die Menschheit verbessern. Nach ihrem Bilde. Sie würden gegen das, was ich bin, was ich will, einen unversöhnlichen Krieg machen. Gesetzt, dass sie es verstünden, sie glauben allesamt noch ans Ideal. Ich bin der erste Immoralist drei, dass die mit dem Namen Schopenhauer und Wagner abgezeichneten unzeitgemäßen sonderlich zum Verständnis oder auch nur zur psychologischen Fragestellung beider Fälle dienen könnten, möchte ich nicht behaupten, einzelnes, wie billig, ausgenommen. So wird zum Beispiel mit tiefer Instinktsicherheit bereits hier das Elementarische in der Natur Wagners als eine Schauspielerbegabung bezeichnet, die in seinen Mitteln und Absichten nur ihre Folgerungen zieht. Im Grunde wollte ich mit diesen Schriften etwas ganz anderes als Psychologie treiben. Ein Problem der Erziehung ohnegleichen, ein neuer Begriff der Selbstzucht, Selbstverteidigung bis zur Härte. Ein Weg zur Größe und zu welthistorischen Aufgaben verlangte nach seinem ersten Ausdruck. Ins Große gerechnet nahm ich zwei berühmte und ganz und gar noch unfestgestellte Typen beim Schopf, wie man eine Gelegenheit beim Schopf nimmt, um etwas auszusprechen, um ein paar Formeln, Zeichen, Sprachmittel mehr in der Hand zu haben. Mit ihnen als mit unverbesserlichen Flachköpfen und Hanswursten der modernen Ideen, befinde ich mich sogar in einem tieferen Zwiespalt als mit irgendwem von ihren Gegnern. Dies ist zuletzt mit vollkommen unheimlicher Sagazität, auf S. 350 der dritten Unzeitgemäßen auch angedeutet. Dergestalt hat sich Plato des Sokrates bedient, als einer Semiotik für Plato. Jetzt, wo ich aus einiger Ferne auf jene Zustände zurückblicke, deren Zeugnis diese Schriften sind, möchte ich nicht verleugnen, dass sie im Grunde bloß von mir reden. Was ich heute bin, wo ich heute bin, in einer Höhe, wo ich nicht mehr mit Worten, sondern mit Blitzen rede. Oh, wie fern davon war ich damals noch. Aber ich sah das Land, ich betrog mich nicht. Einen Augenblick über Weg, Meer, Gefahr und Erfolg. Die große Ruhe im Versprechen, dies glückliche Hinausschauen in eine Zukunft, welche nicht nur eine Verheißung bleiben soll. Hier ist jedes Wort erlebt, tief, innerlich. Es fehlt nicht am schmerzlichsten. Es sind Worte darin, die geradezu blutrünstig sind. Die Schrift, Wagner in Bayreuth, ist eine Vision meiner Zukunft. Dagegen ist in Schopenhauer als Erzieher meine innerste Geschichte, mein Werden eingeschrieben. Vor allem mein Gelöbnis, wie ich den Philosophen verstehe, als einen furchtbaren Explosionsstoff, vor dem alles in Gefahr ist, wie ich meinen Begriff, Philosoph, meilenweit abtrenne von einem Begriff, der sogar noch einen Kant in sich schließt, nicht zu reden von den akademischen Wiederkäuern und anderen Professoren der Philosophie. Darüber gibt diese Schrift eine unschätzbare Belehrung. Zugegeben selbst das hier im Grunde nicht, Schopenhauer als Erzieher, sondern sein Gegensatz, Nietzsche als Erzieher, zu Worte kommt. In Anbetracht, dass damals mein Handwerk das eines Gelehrten war, und, vielleicht auch, dass ich mein Handwerk verstand, ist ein Erbstück Psychologie des Gelehrten nicht ohne Bedeutung, das in dieser Schrift plötzlich zum Vorschein kommt. Es drückt das Distanzgefühl aus, die tiefe Sicherheit darüber, was bei mir Aufgabe, was bloß Mittel, Zwischenakt und Nebenwerk sein kann. Aber ein Wind der großen Freiheit bläst über alles weg, die Wunde selbst wirkt nicht als Einwand. Es ist meine Klugheit, vieles und vielerorts gewesen zu sein, um eins werden zu können, um zu einem kommen zu können. Ich musste eine Zeit lang auch Gelehrter sein. Menschliches, Allzumenschliches mit zwei Fortsetzungen 1. Menschliches, Allzumenschliches, ist das Denkmal einer Krise. Es heißt sich ein Buch für freie Geister. Fast jeder Satz darin drückt einen Sieg aus. Ich habe mich mit demselben vom Unzugehörigen in meiner Natur freigemacht. Unzugehörig ist mir der Idealismus. Der Titel sagt, wo ihr ideale Dinge seht, sehe ich, Menschliches, ach nur allzu Menschliches. Ich kenne den Menschen besser. In keinem anderen Sinne will das Wort, freier Geist, hier verstanden werden. Ein frei gewordener Geist, der von sich selber wieder Besitz ergriffen hat. Der Ton, der Stimmklang hat sich völlig verändert. Man wird das Buch klug, kühl, unter Umständen hart und spöttisch finden. Eine gewisse Geistigkeit vornehmen Geschmacks scheint sich beständig gegen eine leidenschaftlichere Strömung auf dem Grunde oben aufzuhalten. In diesem Zusammenhang hat es Sinn, dass es eigentlich die 100-jährige Todesfeier Voltaires ist, womit sich die Herausgabe des Buchs schon für das Jahr 1878 gleichsam entschuldigt. Denn Voltaire ist, im Gegensatz zu allem, was nach ihm schrieb, vor allem ein Grosseigneur des Geistes. Genau das, was ich auch bin. Der Name Voltaire auf einer Schrift von mir, das war wirklich ein Fortschritt, zu mir. Sieht man genauer zu, so entdeckt man einen unbarmherzigen Geist, der alle Schlupfwinkel kennt, wo das Ideal heimisch ist, wo es seine Burg verließe und gleichsam seine letzte Sicherheit hat. Eine Fackel in den Händen, die durchaus kein fackelndes Licht gibt, mit einer schneidenden Helle wird in diese Unterwelt des Ideals hineingeleuchtet. Es ist der Krieg, aber der Krieg ohne Pulver und Dampf, ohne kriegerische Attitüden, ohne Pathos und verrenkte Gliedmaßen. Dies alles selbst wäre noch Idealismus. Hier zum Beispiel erfriert das Genie, eine Ecke weiter erfriert der Heilige, unter einem dicken Eiszapfen erfriert der Held, am Schluss erfriert der Glaube, die sogenannte Überzeugung, auch. Das Mitleiden kühlt sich bedeutend ab, fast überall erfriert das Ding an sich. Ein Irrtum nach dem anderen wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht widerlegt, es erfriert. Zwei Die Anfänge dieses Buchs gehören mitten in die Wochen der ersten Bayreuther Festspiele hinein. Eine tiefe Fremdheit gegen alles, was mich dort umgab, ist eine seiner Voraussetzungen. Wer einen Begriff davon hat, was für Visionen mir schon damals über den Weg gelaufen waren, kann erraten, wie mir zumute war, als ich eines Tags in Bayreuth aufwachte. Ganz als ob ich träumte. Wo war ich doch? Ich erkannte nichts wieder, ich erkannte kaum Wagner wieder. Umsonst blätterte ich in meinen Erinnerungen. Treibschen. Eine ferne Insel der Glückseligen. Kein Schatten von Ähnlichkeit. Die unvergleichlichen Tage der Grundsteinlegung, die kleine zugehörige Gesellschaft, die sie feierte und der man nicht erst Finger für zarte Dinge zu wünschen hatte, kein Schatten von Ähnlichkeit. Wir andern, die wir nur zu gut wissen, zu was für raffinierten Artisten, zu welchem Kosmopolitismus des Geschmacks Wagners Kunst allein redet, waren außer uns, Wagner mit deutschen Tugenden, behängt. Wiederzufinden. Ich denke, ich kenne den Wagnerianer. Ich habe drei Generationen erlebt, vom seligen Brendel an, der Wagner mit Hegel verwechselte, bis zu den Idealisten, der Bayreuther Blätter, die Wagner mit sich selbst verwechseln. Ich habe alle Art Bekenntnisse, schöner Seelen, über Wagner gehört. Was war geschehen? Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt. Der Wagnerianer war Herr über Wagner geworden. Die deutsche Kunst. Der deutsche Meister. Das deutsche Bier. Ein Königreich für ein gescheites Wort. In Wahrheit, eine haarsträubende Gesellschaft. Nol. Pol. Cool mit Grazie in Infinitum. Keine Missgeburt fehlt darunter, nicht einmal der Antisemit. Zuletzt sollte man, zur Belehrung der Nachwelt, einen echten Bayreuther ausstopfen. Besser noch in Spiritus setzen. Denn an Spiritus fehlt es, mit der Unterschrift. So sah der Geist aus, auf den hin man das Reich gründete. Genug. Ich reiste mittendrin für ein paar Wochen ab. Sehr plötzlich. Trotzdem, dass eine charmante Pariserin mich zu trösten suchte. Ich entschuldigte mich bei Wagner bloß mit einem fatalistischen Telegramm. In einem tief in Wäldern verborgenen Ort des Böhmerwalds, Klingenbrunn, trug ich meine Melancholie und deutschen Verachtung wie eine Krankheit mit mir herum und schrieb von Zeit zu Zeit, unter dem Gesamttitel, Die Pflugschar, einen Satz in mein Taschenbuch, lauter harte Psychologika, die sich vielleicht in Menschliches, allzu Menschliches, noch wiederfinden lassen. Drei, was sich damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit Wagner. Ich empfand eine Gesamtabirrung meines Instinkts, von der einzelne Fehlgriff, heiße er nun Wagner oder Basler, Professur, bloß ein Zeichen war. Der arme Wagner. Wohin war er geraten? Wäre er doch wenigstens unter die Säue gefahren? Aber unter Deutsche. Eine Ungeduld mit mir überfiel mich. Ich sah ein, dass es die höchste Zeit war, mich auf mich zurückzubesinnen. Mit einem Male war mir auf eine schreckliche Weise klar, wie viel Zeit bereits verschwendet sei, wie nutzlos, wie willkürlich sich meine ganze Philologenexistenz an meiner Aufgabe ausnehme. 10 Jahre hinter mir, wo ganz eigentlich die Ernährung des Geistes bei mir stillgestanden hatte, wo ich nichts Brauchbares hinzugelernt hatte, wo ich unsinnig viel über einen Krimskrams verstaubter Gelehrsamkeit vergessen hatte. Antike Metriker mit Akribie und schlechten Augen durchkriechen. Dahin war es mit mir gekommen. Ich sah mit Erbarmen mich ganz mager, ganz abgehungert. Die Realitäten fehlten geradezu innerhalb meines Wissens, und die Idealitäten taugten den Teufel was. Ein geradezu brennender Durst ergriff mich. Von da an habe ich in der Tat nichts mehr getrieben als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaften. Selbst zu eigentlichen historischen Studien bin ich erst wieder zurückgekehrt, als die Aufgabe mich gebieterisch dazu zwang. Damals erriet ich auch zuerst den Zusammenhang zwischen einer instinktwidrig gewählten Tätigkeit, einem sogenannten Beruf, zu dem man am letzten berufen ist, und jenem Bedürfnis nach einer Betäubung des Öde- und Hungergefühls durch eine narkotische Kunst, zum Beispiel durch die Wagnersche Kunst. Ich schämte mich dieser falschen Bescheidenheit. Bei einem vorsichtigeren Umblick habe ich entdeckt, dass für eine große Anzahl junger Männer der gleiche Notstand besteht. Eine Widernatur erzwingt förmlich eine zweite. In Deutschland, im Reich, um unzweideutig zu reden, sind nur zu viele verurteilt, sich unzeitig zu entscheiden und dann, unter einer unabwerfbar gewordenen Last, hinzusiechen. Diese verlangen nach Wagner als nach einem Opiat. Sie vergessen sich, sie werden sich einen Augenblick los. Jede Art Leben, die ungünstigsten Bedingungen, Krankheit, Armut. Alles schien mir jener unwürdigen Selbstlosigkeit vorziehenswert, in die ich zuerst aus Unwissenheit, aus Jugend geraten war, in der ich später aus Trägheit, aus sogenanntem Pflichtgefühl, hängen geblieben war. Hier kam mir auf eine Weise, die ich nicht genug bewundern kann, und gerade zur rechten Zeit jene schlimme Erbschaft von Seiten meines Vaters her zu Hilfe. Im Grunde eine Vorbestimmung zu einem frühen Tode. Was sage ich? 5 bis 6 Stunden. 4 Damals entschied sich mein Instinkt unerbittlich gegen ein noch längeres Nachgeben, mitgehen, mich selbst verwechseln. Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer vollkommenen Umkehr aller meiner Gewohnheiten. Sie erlaubte, sie gebot mir Vergessen. Sie beschenkte mich mit der Nötigung zum Stilliegen, zum Müßiggang, zum Warten und Geduldigsein. Die Krankheit löste mich langsam heraus. Sie ersparte mir jeden Bruch, jeden gewalttätigen und anstößigen Schritt. Ich habe kein Wohlwollen damals eingebüßt und viel noch hinzugewonnen. Meine Augen allein machten ein Ende mit aller Bücherwürmerei, auf Deutsch Philologie. Ich war vom Buch erlöst. Ich las jahrelang nichts mehr. Die größte Wohltat, die ich mir je erwiesen habe. Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleichsam still geworden unter einem beständigen Hören müssen auf andere Selbste, und das heißt ja lesen. Erwachte langsam, schüchtern, zweifelhaft. aber endlich redete es wieder. Nie habe ich so viel Glück an mir gehabt als in den kränksten und schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens. Man hat nur die Morgenröte oder etwa den Wanderer und seinen Schatten sich anzusehen, um zu begreifen, was diese Rückkehr zu mir war. Eine höchste Art von Genesung selbst. 5. Menschliches, allzu menschliches, dies Denkmal einer rigorosen Selbstzucht, mit der ich bei mir allem eingeschleppten, höheren Schwindel, Idealismus, schönen Gefühl und anderen Weiblichkeiten ein jähes Ende bereitete, wurde in allen Hauptsachen in Sorrent niedergeschrieben. Es bekam seinen Schluss, seine endgültige Form in einem Basler Winter, unter ungleich ungünstigeren Verhältnissen als denen in Sorrent. Aber das heißt ja denken. Die André folgte bloß daraus. Im Grunde hat Herr Peter Gast, damals an der Basler Universität studierend und mir sehr zugetan, das Buch auf dem Gewissen. Ich diktierte, den Kopf verbunden und schmerzhaft, er schrieb ab, er korrigierte auch, er war im Grunde der eigentliche Schriftsteller, während ich bloß der Autor war. Durch ein Wunder von Sinn im Zufall kam gleichzeitig bei mir ein schönes Exemplar des Parsifal-Textes an, mit Wagners Widmung an mich, seinem teuren Freunde Friedrich Nietzsche, Richard Wagner. Kirchenrat. Als das Buch endlich fertig mir zu Händen kam, zur tiefen Verwunderung eines Schwerkranken, sandte ich, unter anderem, auch nach Bayreuth 2 Exemplare. Diese Kreuzung der 2 Bücher, mir war's, als ob ich einen ominösen Ton dabei hörte. Klang es nicht, als ob sich Degen kreuzten? Jedenfalls empfanden wir es beide so. Denn wir schwiegen beide. 6 wie ich damals, 1876, über mich dachte, mit welcher ungeheuren Sicherheit ich meine Aufgabe und das Welthistorische an ihr in der Hand hielt. Davon liegt das ganze Buch, vor allem aber eine sehr ausdrückliche Stelle Zeugnis ab. Nur dass ich, mit der bei mir instinktiven Arglist, auch hier wieder das Wörtchen, ich, umging und diesmal nicht Schopenhauer oder Wagner, sondern einen meiner Freunde. Den ausgezeichneten Dr. Paul Reh, mit einer welthistorischen Glorie überstrahlte, zum Glück ein viel zu feines Tier, als das. André waren weniger fein. Ich habe die Hoffnungslosen unter meinen Lesern, zum Beispiel den typischen deutschen Professor, immer daran erkannt, dass sie, auf diese Stelle hin, das ganze Buch als höheren Realismus verstehen zu müssen glaubten. Um diese Zeit erschienen die ersten Bayreuther Blätter. Ich begriff, wozu es höchste Zeit gewesen war. Unglaublich. Wagner war fromm geworden. Die Stelle lautet, welches ist doch der Hauptsatz, zu dem einer der kühnsten und kältesten Denker, der Verfasser des Buchs, über den Ursprung der moralischen Empfindungen. Lieses. Nietzsche. Der erste Immoralist, vermöge seiner ein- und durchschneidenden Analysen des menschlichen Handelns gelangt ist? Der moralische Mensch steht der intelligiblen Welt nicht näher als der physische, denn es gibt keine intelligible Welt. Dieser Satz, hart und schneidig geworden unter dem Hammerschlag der historischen Erkenntnis, Lieses, Umwertung aller Werte, kann vielleicht einmal, in irgendwelcher Zukunft 1890, als die Axt dienen, welche dem metaphysischen Bedürfnis der Menschheit an die Wurzel gelegt wird, ob mehr zum Segen oder zum Fluche der Menschheit, wer wüsste das zu sagen? In Wahrheit enthielt es den Widerspruch gegen 5, 6 Sätze meines Freundes. Man möge darüber die Vorrede zur Genealogie der Moral nachlesen. Aber jedenfalls als ein Satz der erheblichsten Folgen, fruchtbar und furchtbar zugleich und mit jenem Doppelblick in die Welt sehend, welchen alle großen Erkenntnisse haben. Morgenröte. Gedanken über die Moral als Vorurteil 1 mit diesem Buche beginnt mein Feldzug gegen die Moral. Weder großes, noch auch kleines Geschütz, ist die Wirkung des Buches negativ, so sind es seine Mittel umso weniger, diese Mittel, aus denen die Wirkung wie ein Schluss, nicht wie ein Kanonenschuss folgt, dass man von dem Buche Abschied nimmt mit einer scheuen Vorsicht vor allem, was bisher unter dem Namen Moral zu Ehren und selbst zur Anbetung gekommen ist, steht nicht im Widerspruch damit, dass im ganzen Buch kein negatives Wort vorkommt, kein Angriff, keine Bosheit. Dass es vielmehr in der Sonne liegt, rund, glücklich, einem Säketier gleich, das zwischen Felsen sich sonnt. Nicht, dass es den geringsten Pulvergeruch an sich hätte, man wird ganz andere und viel lieblichere Gerüche an ihm wahrnehmen, gesetzt, dass man einige Feinheit in den Nüstern hat. Noch jetzt wird mir, bei einer zufälligen Berührung dieses Buchs, fast jeder Satz zum Zipfel, an dem ich irgendetwas Unvergleichliches wieder aus der Tiefe ziehe. Seine ganze Haut zittert von zarten Schaudern der Erinnerung. Die Kunst, die es voraus hat, ist keine kleine darin, Dinge, die leicht und ohne Geräusch vorbeihuschen, Augenblicke, die ich göttliche Eidechsen nenne, ein wenig festzumachen, nicht etwa mit der Grausamkeit jenes jungen Griechengottes, der das arme Eidechslein einfach anspießte, aber immerhin doch mit etwas Spitzem, mit der Feder. Zuletzt war ich selbst, dieses Säketier. Fast jeder Satz des Buches ist erdacht, er schlüpft in jenem Felsenwirrwarr nahe bei Genua, wo ich allein war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte. Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben. Diese indische Inschrift steht auf der Tür zu diesem Buche. Wo sucht sein Urheber jenen neuen Morgen, jenes bisher noch unentdeckte zarte Rot, mit dem wieder ein Tag, eine ganze Reihe, eine ganze Welt neuer Tage, anhebt. Dies ja-sagende Buch strömt sein Licht, seine Liebe, seine Zärtlichkeit auf lauter schlimme Dinge aus. Es gibt ihnen, die Seele, das gute Gewissen, das hohe Recht und Vorrecht auf Dasein wieder. Zurück. In einer Umwertung aller Werte, in einem Loskommen von allen Moralwerten, in einem Ja-Sagen und Vertrauen haben zu alledem, was bisher verboten, verachtet, verflucht worden ist. Zwei meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen großen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des Warum? Des Wozu? Zum ersten Male als Ganzes stellt. Diese Aufgabe folgt mit Notwendigkeit aus der Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem rechten Wege ist, dass sie durchaus nicht göttlich regiert wird, dass vielmehr gerade unter ihren heiligsten Wertbegriffen der Instinkt der Verneinung, der Verderbnis, der Dekendenzinstinkt verführerisch gewaltet hat. Die Moral wird nicht angegriffen, sie kommt nur nicht mehr in Betracht. Dies Buch schließt mit einem, oder? Es ist das einzige Buch, das mit einem, oder, schließt. Die Forderung, man solle glauben, dass alles im Grunde in den besten Händen ist, dass ein Buch, die Bibel, eine endgültige Beruhigung über die göttliche Lenkung und Weisheit im Geschick der Menschheit gibt, ist, zurück übersetzt in die Realität, der Wille, die Wahrheit über das erbarmungswürdige Gegenteil davon nicht aufkommen zu lassen, nämlich, dass die Menschheit bisher in den schlechtesten Händen war, dass sie von den schlecht weggekommenen, den arglistig rachsüchtigen, den sogenannten Heiligen, diesen Weltverleumdern und Menschenschändern regiert worden ist. Das entscheidende Zeichen, an dem sich ergibt, dass der Priester, eingerechnet die versteckten Priester, die Philosophen, nicht nur innerhalb einer bestimmten religiösen Gemeinschaft, sondern überhaupt Herr geworden ist, dass die Dekadenzmoral, der Wille zum Ende, als Moral an sich gilt, ist der unbedingte Wert, der dem Unegoistischen, und die Feindschaft, die dem Egoistischen überall zuteil wird. Die Frage nach der Herkunft der moralischen Werte ist deshalb für mich eine Frage ersten Ranges, weil sie die Zukunft der Menschheit bedingt. Wenn innerhalb des Organismus das geringste Organ in noch so kleinem Maße nachlässt, seine Selbsterhaltung, seinen Kraftersatz, seinen Egoismus mit vollkommener Sicherheit durchzusetzen, so entartet das Ganze. Wer über diesen Punkt mit mir uneins ist, den halte ich für infiziert. Aber alle Welt ist mit mir uneins. Für einen Physiologen lässt ein solcher Wertgegensatz gar keinen Zweifel. Der Physiologe verlangt Ausschneidung des entarteten Teils, er verneint jede Solidarität mit dem Entarteten. Er ist am fernsten vom Mitleiden mit ihm. Aber der Priester will gerade die Entartung des Ganzen, der Menschheit. Darum konserviert er das Entartende, um diesen Preis beherrscht er sie. Wenn man den Ernst von der Selbsterhaltung, Kraftsteigerung des Leibes, das heißt des Lebens ablenkt, wenn man aus der Bleichsucht ein Ideal, aus der Verachtung des Leibes, das Heil der Seele konstruiert, was ist das anderes, als ein Rezept zur Dekadenz? Welchen Sinn haben jene Lügenbegriffe, die Hilfsbegriffe der Moral, Seele, Geist, freier Wille, Gott, wenn nicht den, die Menschheit physiologisch zu ruinieren? Der Verlust an Schwergewicht, der Widerstand gegen die natürlichen Instinkte, die Selbstlosigkeit, mit einem Worte, das hieß bisher Moral. Mit der Morgenröte nahm ich zuerst den Kampf gegen die Entselbstungsmoral auf. Die fröhliche Wissenschaft, La Gaia Scienza. Die Morgenröte ist ein ja-sagendes Buch, tief, aber hell und gütig. Ein Vers, welcher die Dankbarkeit für den wunderbarsten Monat Januar ausdrückt, den ich erlebt habe. Das ganze Buch ist ein Geschenk. Verrät zur Genüge, aus welcher Tiefe heraus hier die Wissenschaft fröhlich geworden ist, der du mit dem Flammenspeere meiner Seele Eis zerteilt, dass sie brausend nun zum Meere ihrer höchsten Hoffnung eilt. Heller stets und stets gesunder, frei im liebevollsten Muss. Also preist sie deine Wunder, schönster Januarius. Was hier, höchste Hoffnung, heißt, wer kann darüber im Zweifel sein, der als Schluss des vierten Buchs die diamantene Schönheit der ersten Worte des Zarathustra aufglänzen sieht? Dasselbe gilt noch einmal und im höchsten Grade von der Gaia Scienza. Fast in jedem Satz derselben halten sich Tiefsinn und Mutwillen zärtlich an der Hand. Die Lieder des Prinzen Vogelfrei, zum besten Teil in Sizilien gedichtet, erinnern ganz ausdrücklich an den provenkalischen Begriff der Gaia Scienza, an jene Einheit von Sänger, Ritter und Freigeist, mit der sich jene wunderbare Frühkultur der Provenkalen gegen alle zweideutigen Kulturen abhebt. Das allerletzte Gedicht zumal, an den Mistral, ein ausgelassenes Tanzlied, in dem, mit Verlaub, über die Moral hinweggetanzt wird, ist ein vollkommener Provenkalismus. Oder der die granitnen Sätze am Ende des dritten Buchs liest, mit denen sich ein Schicksal für alle Zeiten zum ersten Male in Formeln fasst. Die Grundkonzeption des Werks, der ewige Wiederkunftsgedanke, die höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann, gehört in den August des Jahres 1881, er ist auf ein Blatt hingeworfen, mit der Unterschrift, 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit. Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen eins, ich erzähle nunmehr die Geschichte des Zarathustra. Ich ging an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder. Bei einem mächtigen pyramidal aufgetürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke. Rechne ich von diesem Tage ein paar Monate zurück, so finde ich, als Vorzeichen, eine plötzliche und im tiefsten entscheidende Veränderung meines Geschmacks, vor allem in der Musik. In einem kleinen Gebirgsbade unweit Vicenza, Ricoaro, wo ich den Frühling des Jahres 1881 verbrachte, entdeckte ich, zusammen mit meinem Maestro und Freunde Peter Gast, einem gleichfalls wiedergeborenen, dass der Phönix Musik mit leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns vorüberflog. Rechne ich dagegen von jenem Tage an vorwärts, bis zur plötzlichen und unter den unwahrscheinlichsten Verhältnissen eintretenden Niederkunft im Februar 1883 die Schlusspartie, dieselbe, aus der ich im Vorwort ein paar Sätze zitiert habe, wurde genau in der heiligen Stunde fertig gemacht, in der Richard Wagner in Venedig starb, so ergeben sich 18 Monate für die Schwangerschaft. Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen. Sicherlich war eine Wiedergeburt in der Kunst zu hören, eine Vorausbedingung dazu. In die Zwischenzeit gehört die Gaia Scienza, die 100 Anzeichen der Nähe von etwas Unvergleichlichem hat. Zuletzt gibt sie den Anfang des Zarathustra selbst noch, sie gibt im vorletzten Stück des vierten Buchs den Grundgedanken des Zarathustra. Diese Zahl gerade von 18 Monaten dürfte dem Gedanken nahelegen, unter Buddhisten wenigstens, dass ich im Grunde ein Elefantenweibchen bin. Fritsch in Leipzig erschienen ist, ein vielleicht nicht unbedeutendes Symptom für den Zustand dieses Jahres, wo das jahrsagende Pathos par excellence, von mir das tragische Pathos genannt, im höchsten gerade mir innewohnte. Insgleichen gehört in diese Zwischenzeit jener Hymnus auf das Leben, für gemischten Chor und Orchester, dessen Partitur vor 2 Jahren bei E.W. der Text, ausdrücklich bemerkt, weil ein Missverständnis darüber im Umlauf ist, ist nicht von mir. Er ist die erstaunliche Inspiration einer jungen Russin, mit der ich damals befreundet war, des Fräulein Lou von Salome. Man wird ihn später einmal zu meinem Gedächtnis singen. Wer den letzten Worten des Gedichts überhaupt einen Sinn zu entnehmen weiß, wird erraten, warum ich es vorzog und bewunderte. Sie haben Größe. Der Schmerz gilt nicht als Einwand gegen das Leben. Hast du kein Glück mehr übrig mir zu geben? Wohlan. Noch hast du deine Pein. Vielleicht hat auch meine Musik an dieser Stelle Größe. Letzte Note der A-Klarinette Cis nicht C. Meine Gesundheit war nicht die beste. Der Winter kalt und über die Maßen regnerisch. Ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer gelegen. So dass die hohe See nachts den Schlaf unmöglich machte, bot. Ungefähr in allem das Gegenteil vom Wünschenswerten. Druckfehler. Den darauf folgenden Winter lebte ich in jener anmutig stillen Bucht von Rapallo unweit Genua, die sich zwischen Chiavari und dem Vorgebirge Portofino einschneidet. Den Vormittag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Straße nach Zoagli hin in die Höhe, an Pinien vorbei und weitaus das Meer überschauend. Des Nachmittags, so oft es nur die Gesundheit erlaubte, umging ich die ganze Bucht von Santa Margherita bis hinter nach Portofino. Dieser Ort und diese Landschaft ist durch die große Liebe, welche Kaiser Friedrich III. Für sie fühlte, meinem Herzen noch näher gerückt. Ich war zufällig im Herbst 1886 wieder an dieser Küste, als er zum letzten Mal diese kleine vergessene Welt von Glück besuchte. Trotzdem und beinahe zum Beweis meines Satzes, dass alles Entscheidende, trotzdem, entsteht, war es dieser Winter und diese Ungunst der Verhältnisse, unter denen mein Zarathustra entstand. Auf diesen beiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra ein, vor allem Zarathustra selber, als Typus. Richtiger, er überfiel mich. Zwei, um diesen Typus zu verstehen, muss man sich zuerst seine physiologische Voraussetzung klar machen. Sie ist das, was ich die große Gesundheit nenne. Wir neuen, namenlosen, schlecht verständlichen, heißt es da selbst, wir Frühgeburten einer noch unbewiesenen Zukunft, wir bedürfen zu einem neuen Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Gesundheit, einer stärkeren, gewitzteren, zäheren, verwegneren, lustigeren, als alle Gesundheiten bisher waren. Wessen Seele danach dürstet, den ganzen Umfang der bisherigen Werte und Wünschbarkeiten erlebt und alle Küsten dieses idealischen Mittelmeers umschifft zu haben, wer aus den Abenteuern der eigensten Erfahrung wissen will, wie es einem Eroberer und Entdecker des Ideals zumute ist, insgleichen einem Künstler, einem Heiligen, einem Gesetzgeber, einem Weisen, einem Gelehrten, einem Frommen, einem göttlich abseitigen alten Stils. Der hat dazu zuallererst eins nötig, die große Gesundheit. Eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgibt, preisgeben muss. Und nun, nachdem wir lange dergestalt unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, mutiger vielleicht als klug ist, und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber, wie gesagt, gesünder als man es uns erlauben möchte, gefährlich gesund, immer wieder gesund, will es uns scheinen, als ob wir, zum Lohn dafür, ein noch unentdecktes Land vor uns haben, dessen Grenzen noch niemand abgesehen hat, ein jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, dass unsere Neugierde sowohl als unser Besitzdurst außer sich geraten sind, ach, dass wir nunmehr durch nichts mehr zu ersättigen sind. Ich weiß diesen Begriff nicht besser, nicht persönlicher zu erläutern, als ich es schon getan habe, in einem der Schlussabschnitte des fünften Buchs der Gaia Scientia. Wie könnten wir uns, nach solchen Ausblicken und mit einem solchen Heißhunger in Wissen und Gewissen, noch am gegenwärtigen Menschen genügen lassen? Ein anderes Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir niemanden überreden möchten, weil wir niemandem so leicht das Recht darauf zugestehen. Das Ideal eines Geistes, der naiv, das heißt ungewollt und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit allem spielt, was bisher heilig gut, unberührbar, göttlich hieß. Für den das Höchste, woran das Volk billigerweise sein Wertmaß hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder, mindestens, wie Erholung, Blindheit, zeitweiliges Selbstvergessen bedeuten würde. Das Ideal eines menschlich-übermenschlichen Wohlseins und Wohlwollens, welches oft genug unmenschlich erscheinen wird, zum Beispiel, wenn es sich neben den ganzen bisherigen Erdenernst, neben alle bisherige Feierlichkeit in Gebärde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhafteste unfreiwillige Parodie hinstellt. Und mit dem, trotz alledem, vielleicht der große Ernst erst anhebt, das eigentliche Fragezeichen erst gesetzt wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Zeiger rückt, die Tragödie beginnt. 3 hat jemand, Ende des 19. Jahrhunderts, einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter-Inspiration nannten? Schlimm genug. Aber es ist unvermeidlich, dass wir seinen würdigsten Zielen und Hoffnungen nur mit einem übel aufrechterhaltenen Ernste zusehen und vielleicht nicht einmal mehr zusehen. Im anderen Falle will ich's beschreiben. Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, dass plötzlich, mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit, etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, das einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Tatbestand. Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der Tat die Vorstellung, bloß Inkarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tränenstrom auslöst, bei der der Schritt unwillkürlich bald stürmt, bald langsam wird. Ein unvollkommenes Außer-sich-Sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen bis in die Fußzehen. Eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt. Als herausgefordert, als eine notwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses. Ein Instinkt rhythmischer Verhältnisse, der weite Räume von Formen überspannt. Die Länge, das Bedürfnis nach einem weit gespannten Rhythmus ist beinahe das Maß für die Gewalt der Inspiration, eine Art Ausgleich gegen deren Druck und Spannung. Man hört, man sucht nicht. Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt. Wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeit, in der Form ohne Zögern. Ich habe nie eine Wahl gehabt. Die Unfreiwilligkeit des Bildes, des Gleichnisses ist das Merkwürdigste. Man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichnis ist. Alles bietet sich als der nächste, der richtigste, der einfachste Ausdruck. Es scheint wirklich, um an ein Wort Zarathustras zu erinnern, als ob die Dinge selber herankämen und sich zum Gleichnis anböten. Hier kommen alle Dinge liebkosend zu deiner Rede und schmeicheln dir, denn sie wollen auf deinem Rücken reiten. Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig. Aber wie in einem Sturme von Freiheitsgefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit. Auf jedem Gleichnis reitest du hier zu jeder Wahrheit. Hier springen dir alles Seins Worte und Wortschreine auf. Alles Sein will hier Wort werden. Alles Werden will von dir reden lernen. Dies ist meine Erfahrung von Inspiration. Ich zweifle nicht, dass man Jahrtausende zurückgehen muss, um jemanden zu finden, der mir sagen darf: Es ist auch die meine. Im Grunde verdroß mich dieser für den Dichter des Zarathustra unanständigste Ort der Erde, den ich nicht freiwillig gewählt hatte, über die Maßen. Ich versuchte loszukommen. Ich wollte nach Aquila. den Gegenbegriff von Rom, aus Feindschaft gegen Rom gegründet, wie ich einen Ort dereinst gründen werde, die Erinnerung an einen Atheisten und Kirchenfeind comme il faut, an einen meiner Nächstverwandten, den großen Hohenstaufen Kaiser Friedrich II. 4. Ich lag ein paar Wochen hinterdrein in Genua krank. Dann folgte ein schwermütiger Frühling in Rom, wo ich das Leben hinnahm, es war nicht leicht. Aber es war ein Verhängnis bei dem allen. Ich musste wieder zurück. Zuletzt gab ich mich mit der Piazza Barberini zufrieden, nachdem ich meine Mühe um eine antichristliche Gegend müde gemacht hatte. Auf einer Loggia hoch über der genannten Piazza, von der aus man Rom übersieht und tief unten die Fontana rauschen hört, wurde jenes einsamste Lied gedichtet, das je gedichtet worden ist, das Nachtlied. Um diese Zeit ging immer eine Melodie von unsäglicher Schwermut um mich herum, deren Refrain ich in den Worten wiederfand, Tod vor Unsterblichkeit. Im Sommer, heimgekehrt zur heiligen Stelle, wo der erste Blitz des Zarathustra-Gedankens mir geleuchtet hatte, fand ich den zweiten Zarathustra. Ich fürchte, ich habe einmal, um schlechten Gerüchen möglichst aus dem Wege zu gehen, im Palazzo del Quirinale selbst nachgefragt, ob man nicht ein stilles Zimmer für einen Philosophen habe. 10 Tage genügten. Ich habe in keinem Falle, weder beim ersten, noch beim dritten und letzten mehr gebraucht. Viele verborgene Flecke und Höhen aus der Landschaft Nizzas sind mir durch unvergessliche Augenblicke geweiht. Jene entscheidende Partie, welche den Titel »Von alten und neuen Tafeln« trägt, wurde im beschwerlichsten Aufsteigen von der Station zu dem wunderbaren maurischen Felsenneste Esa gedichtet. Die Muskelbehendheit war bei mir immer am größten, wenn die schöpferische Kraft am reichsten Fluss. Im Winter darauf, unter dem halkyonischen Himmel Nizzas, der damals zum ersten Male in mein Leben hineinglänzte, fand ich den dritten Zarathustra und war fertig. Kaum ein Jahr, fürs Ganze gerechnet. Der Leib ist begeistert. Lassen wir die Seele aus dem Spiele. Man hat mich oft tanzen sehen können. Ich konnte damals ohne einen Begriff von Ermüdung 7, 8 Stunden auf Bergen unterwegs sein. Ich schlief gut, ich lachte viel, ich war von einer vollkommenen Rüstigkeit und Geduld. 5. Abgesehen von diesen 10 Tage Werken waren die Jahre während und vor allem nach dem Zarathustra ein Notstand ohnegleichen. Man büßt es teuer, unsterblich zu sein. Man stirbt dafür mehrere Male bei Lebzeiten. Es gibt etwas, das ich die Rancune des Großen nenne. Alles Große, ein Werk, eine Tat, wendet sich, einmal vollbracht, unverzüglich gegen den, der sie tat. Eben damit, dass er sie tat, ist er nunmehr schwach, er hält seine Tat nicht mehr aus, er sieht ihr nicht mehr ins Gesicht. Etwas hinter sich zu haben, das man nie wollen durfte, etwas, worin der Knoten im Schicksal der Menschheit eingeknüpft ist, und es nunmehr auf sich haben. Es zerdrückt beinahe. Die Rancune des Großen. Ein anderes ist die schauerliche Stille, die man um sich hört. Die Einsamkeit hat 7 Häute. Es geht nichts mehr hindurch. Eine solche Revolte erfuhr ich, in sehr verschiedenem Grade, aber fast von jedermann, der mir nahe stand. Es scheint, dass nichts tiefer beleidigt als plötzlich eine Distanz merken zu lassen, die vornehmen Naturen, die nicht zu leben wissen, ohne zu verehren, sind selten. Man kommt zu Menschen, man begrüßt Freunde. Neue Öde. Kein Blick grüßt mehr. Im besten Falle eine Art Revolte. Ein drittes ist die absurde Reizbarkeit der Haut gegen kleine Stiche, eine Art Hilflosigkeit vor allem Kleinen. Diese scheint mir in der ungeheuren Verschwendung aller Defensivkräfte bedingt, die jede schöpferische Tat, jede Tat aus dem eigensten, innersten, untersten heraus zur Voraussetzung hat. Ich wage noch anzudeuten, dass man schlechter verdaut, ungern sich bewegt, den Frostgefühlen, auch dem Misstrauen allzu offen steht. Dem Misstrauen, das in vielen Fällen bloß ein etiologischer Fehlgriff ist. Die kleinen Defensivvermögen sind damit gleichsam ausgehängt, es fließt ihnen keine Kraft mehr zu. In einem solchen Zustande empfand ich einmal die Nähe einer Kuhherde durch Wiederkehr milderer, menschenfreundlicherer Gedanken, noch bevor ich sie sah. Das hat Wärme in sich. 6. Dieses Werk steht durchaus für sich. Lassen wir die Dichter beiseite. Es ist vielleicht überhaupt nie etwas aus einem gleichen Überfluss von Kraft herausgetan worden. Dass ein Goethe, ein Shakespeare nicht einen Augenblick in dieser ungeheuren Leidenschaft und Höhe zu atmen wissen würde, dass Dante, gegen Zarathustra gehalten, bloß ein Gläubiger ist und nicht einer, der die Wahrheit erst schafft, ein weltregierender Geist, ein Schicksal, dass die Dichter des Vedapriester sind und nicht einmal würdig, die Schuhsohlen eines Zarathustra zu lösen. Das ist alles das Wenigste und gibt keinen Begriff von der Distanz, von der azurnen Einsamkeit, in der dies Werk lebt. Zarathustra hat ein ewiges Recht zu sagen: Ich schließe Kreise um mich und heilige Grenzen. Immer wenigere steigen mit mir auf immer höhere Berge. Ich baue ein Gebirge aus immer heiligeren Bergen. Man rechne den Geist und die Güte aller großen Seelen in eins. Alle zusammen wären nicht imstande, eine Rede Zarathustras hervorzubringen. Mein Begriff, dionysisch, wurde hier höchste Tat. An ihr gemessen erscheint der ganze Rest von menschlichem Tun als arm und bedingt. Die Leiter ist ungeheuer, auf der er auf- und niedersteigt. Er hat weiter gesehen, weiter gewollt, weiter gekonnt, als irgendein Mensch. Er widerspricht mit jedem Wort, dieser Ja-sagendste aller Geister. In ihm sind alle Gegensätze zu einer neuen Einheit gebunden. Die höchsten und die untersten Kräfte der menschlichen Natur. Das Süßeste, Leichtfertigste und Furchtbarste strömt aus einem Born mit unsterblicher Sicherheit hervor. Man weiß bis dahin nicht, was Höhe, was Tiefe ist. Man weiß noch weniger, was Wahrheit ist. Es ist kein Augenblick in dieser Offenbarung der Wahrheit, der schon vorweggenommen, von einem der Größten erraten worden wäre. Es gibt keine Weisheit, keine Seelenerforschung, keine Kunst zu reden vor Zarathustra. Das Nächste, das Alltäglichste redet hier von unerhörten Dingen. Die Sentenz von Leidenschaft zitternd, die Beredsamkeit Musik geworden. Blitze vorausgeschleudert nach bisher unerratenen Zukünften. Und wie Zarathustra herabsteigt und zu jedem das Gütigste sagt. Wie er selbst seine Widersacher, die Priester, mit zarten Händen anfasst und mit ihnen an ihnen leidet. Hier ist in jedem Augenblick der Mensch überwunden, der Begriff Übermensch, ward hier die größte Realität. In einer unendlichen Ferne liegt alles das, was bisher groß am Menschen hieß, unter ihm. Die mächtigste Kraft zum Gleichnis, die bisher da war, ist Arm und Spielerei gegen die Rückkehr der Sprache zur Natur der Bildlichkeit. Zarathustra fühlt sich gerade in diesem Umfang an Raum, in dieser Zugänglichkeit zum Entgegengesetzten als die höchste Art alles Seienden. Und wenn man hört, wie er diese definiert, so wird man darauf verzichten, nach seinem Gleichnis zu suchen. Die Seele, welche die längste Leiter hat und am tiefsten hinunter kann, die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich laufen und irren und schweifen kann, die notwendigste, welche sich mit Lust in den Zufall stürzt, die seiende Seele, welche ins Werden, die Habende, welche ins Wollen und Verlangen will, die sich selber fliehende, welche sich selber in weitesten Kreisen einholt, die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süßesten zuredet, die sich selber liebendste, in der alle Dinge ihr strömen und widerströmen und Ebbe und Flut haben, aber das ist der Begriff des Dionysos. Selbst das Halkyonische, die leichten Füße, die Allgegenwart von Bosheit und Übermut und was sonst alles typisch ist für den Typus Zarathustra, ist nie geträumt worden als wesentlich zur Größe. Das psychologische Problem im Typus des Zarathustra ist, wie der, welcher in einem unerhörten Grade Nein sagt, Nein tut, zu allem, wozu man bisher Ja sagte, trotzdem der Gegensatz eines Neins-Agenden Geistes sein kann. Wie der das Schwerste von Schicksal, ein Verhängnis von Aufgabe tragende Geist trotzdem der Leichteste und Jenseitigste sein kann. Zarathustra ist ein Tänzer, wie der, welcher die härteste, die furchtbarste Einsicht in die Realität hat, welcher den abgründlichsten Gedanken gedacht hat, trotzdem darin keinen Einwand gegen das Dasein, selbst nicht gegen dessen ewige Wiederkunft findet vielmehr einen Grund noch hinzu, das ewige Ja zu allen Dingen selbst zu sein, das ungeheure unbegrenzte Ja und Amen sagen. Eben dahin führt eine andere Erwägung. In alle Abgründe trage ich noch mein segnendes Ja sagen. Aber das ist der Begriff des Dionysos noch einmal. 7. Welche Sprache wird ein solcher Geist reden, wenn er mit sich allein redet? Die Sprache des Dithyrambus. Ich bin der Erfinder des Dithyrambus. Auch die tiefste Schwermut eines solchen Dionysos wird noch Dithyrambus. Ich nehme, zum Zeichen, das Nachtlied, die unsterbliche Klage, durch die Überfülle von Licht und Macht, durch seine Sonnennatur, verurteilt zu sein, nicht zu lieben. Man höre, wie Zarathustra vor Sonnenaufgang, I-414 fortfolgend, mit sich redet. Ein solches smaragdenes Glück, eine solche göttliche Zärtlichkeit hatte noch keine Zunge vor mir. Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ein ungestilltes, unstillbares ist in mir, das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig. Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts saugen? Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Funkelsterne und Leuchtwürmer droben. Und selig sein ob eurer Lichtgeschenke. Licht bin ich. Ach, dass ich Nacht wäre. Aber dies ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht umgürtet bin. Aber ich lebe in meinem eigenen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die aus mir brechen. Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht, und oft träumte mir davon, dass Stehlen noch seliger sein müsse als Nehmen. Das ist meine Armut, dass meine Hand niemals ausruht vom Schenken. Das ist mein Neid, dass ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht. O Unseligkeit aller Schenkenden! O Verfinsterung meiner Sonne! O Begierde nach Begehren! O Heißhunger in der Sättigung! Sie nehmen von mir, aber rühre ich noch an ihre Seele? Eine Kluft ist zwischen Nehmen und Geben, und die kleinste Kluft ist am letzten zu überbrücken. Ein Hunger wächst aus meiner Schönheit. Wehe tun möchte ich denen, welchen ich leuchte, berauben möchte ich meine Beschenkten, also hungere ich nach Bosheit. Die Hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die Hand entgegenstreckt, dem Wasserfall gleich, der noch im Sturze zögert, also hungere ich nach Bosheit. Mein Glück im Schenken erstarb im Schenken, meine Tugend wurde ihrer selber müde an ihrem Überflusse. Wer immer schenkt, dessen Gefahr ist, dass er die Scham verliere. Wer immer austeilt, dessen Hand und Herz hat Schwielen vor lauter Austeilen. Solche Rache sind meine Fülle aus, solche Tücke quillt aus meiner Einsamkeit. Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden. Meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Hände. Wohin kam die Träne meinem Auge und der Flaum meinem Herzen? O Einsamkeit aller Schenkenden! O Schweigsamkeit aller Leuchtenden! Viel Sonnenkreisen im öden Räume. Zu allem, was dunkel ist, reden sie mit ihrem Lichte, mir schweigen sie. O, dies ist die Feindschaft des Lichts gegen Leuchtendes, erbarmungslos wandelt es seine Bahnen. Unbillig gegen Leuchtendes im tiefsten Herzen, kalt gegen Sonnen, also wandelt jede Sonne. O, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuchtendem. O, ihr erst trinkt euch Milch und Labsal aus des Lichtes Eutern. Ach, Eis ist um mich, meine Hand verbrennt sich. An Eisigem. Ach, Durst ist in mir, der schmachtet nach eurem Durste. Einem Sturme gleich wandeln die Sonnen ihre Bahnen. Ihrem unerbittlichen Willen folgen sie, das ist ihre Kälte. Nacht ist es, ach, dass ich Licht sein muss. Und Durst nach Nächtigem. Und Einsamkeit. Nacht ist es, nun bricht wie ein Born aus mir mein Verlangen, nach Rede verlangt mich. Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, Nun erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ach, dergleichen ist nie gedichtet, nie gefühlt, nie gelitten worden. So leidet ein Gott, ein Dionysos. Die Antwort auf einen solchen Dithyrambus der Sonnenvereinsamung im Lichte wäre Ariadne. Wer weiß außer mir, was Ariadne ist? Zarathustra bestimmt einmal, mit Strenge, seine Aufgabe. Es ist auch die meine, dass man sich über den Sinn nicht vergreifen kann. Er ist ja-sagend bis zur Rechtfertigung, bis zur Erlösung auch. Alles Vergangenen. Von allen solchen Rätseln hatte niemand bisher die Lösung. Ich zweifle, dass je jemand hier auch nur Rätsel sah. Ich wandle unter Menschen als unter Bruchstücken der Zukunft, jener Zukunft, die ich schaue. Und das ist all mein Dichten und Trachten, das ich in eins dichte und zusammentrage, was Bruchstück ist und Rätsel und grauser Zufall. Und wie ertrüge ich es, Mensch zu sein, wenn der Mensch nicht auch Dichter und Rätselrater und Erlöser des Zufalls wäre? An einer anderen Stelle bestimmt er so streng als möglich, was für ihn allein, der Mensch, sein kann. Kein Gegenstand der Liebe oder gar des Mitleidens, auch über den großen Ekel am Menschen ist. Zarathustra Herr geworden. Der Mensch ist ihm eine Unform, ein Stoff, ein hässlicher Stein, der des Bildners bedarf. Nicht mehr wollen und nicht mehr schätzen und nicht mehr schaffen. Oh, dass diese große Müdigkeit mir stets ferne bleibe. Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge und Werdelust. Und wenn Unschuld in meiner Erkenntnis ist, so geschieht dies, weil Wille zur Zeugung in ihr ist. Die Vergangenen zu erlösen und alles, es war, um zu schaffen in ein, so wollte ich es, das hieße mir erst Erlösung. Hinweg von Gott und Göttern lockte mich dieser Wille. Was wäre denn zu schaffen, wenn Götter da wären? Aber zum Menschen treibt er mich stets von Neuem, mein inbrünstiger Scharfenswille. So treibt's den Hammer hin zum Steine. Vom Steine stäuben Stücke. Was schiert mich das? Vollenden will ich's, denn ein Schatten kam zu mir. Aller Dinge Stillstes und Leichtestes kam einst zu mir. Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten. Was gehen mich noch, die Götter an? Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bild, das Bild der Bilder. Ach, dass es im härtesten, hässlichsten Steine schlafen muss. Nun wütet mein Hammer grausam gegen sein Gefängnis. Ich hebe einen letzten Gesichtspunkt hervor. Der unterstrichene Vers gibt den Anlass hierzu. Für eine dionysische Aufgabe gehört die Härte des Hammers, die Lust selbst am Vernichten in entscheidender Weise zu den Vorbedingungen. Der Imperativ: Werdet hart. Die unterste Gewissheit darüber, dass alle Schaffenden hart sind, ist das eigentliche Abzeichen einer dionysischen Natur. Nachdem der ja-sagende Teil meiner Aufgabe gelöst war, kam die Neins-Agende, neintünde Hälfte derselben an die Reihe. Die Umwertung der bisherigen Werte selbst, der große Krieg, die Heraufbeschwörung. Eines Tags der Entscheidung. Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft einst, die Aufgabe für die nunmehr folgenden Jahre war so streng als möglich vorgezeichnet. Hier ist eingerechnet der langsame Umblick nach Verwandten, nach solchen, die aus der Stärke heraus zum Vernichten mir die Hand bieten würden. 2. Dies Buch, 1886, ist in allem Wesentlichen eine Kritik der Modernität, die modernen Wissenschaften, die modernen Künste, selbst die moderne Politik nicht ausgeschlossen, nebst Fingerzeigen zu. Einem Gegensatztypus, der so wenig modern als möglich ist, einem vornehmen, einem ja-sagenden Typus. Von da an sind alle meine Schriften Angelhaken. Vielleicht verstehe ich mich so gut als jemand auf Angeln? Wenn nichts sich fing, so liegt die Schuld nicht an mir. Die Fische fehlten. Im letzteren Sinne ist das Buch eine Schule des Gentilhomme, der Begriff geistiger und radikaler genommen, als er je genommen worden ist. Alle die Dinge, worauf das Zeitalter stolz ist, werden als Widerspruch zu diesem Typus empfunden, als schlechte Manieren beinahe. Die berühmte Objektivität, zum Beispiel, das Mitgefühl mit allem Leidenden, der historische Sinn, mit seiner Unterwürfigkeit vor fremdem Geschmack, mit seinem auf dem Bauch liegen vor Petit Fates, die Wissenschaftlichkeit. Man muss Mut im Leibe haben, ihn auch nur auszuhalten, man muss das Fürchten nicht gelernt haben. Erwägt man, dass das Buch nach dem Zarathustra folgt, so errät man vielleicht auch das diätetische Regime, dem es seine Entstehung verdankt. Das Auge, verwöhnt durch eine ungeheure Nötigung, fernzusehen. Zarathustra ist weitsichtiger noch als der Zar, wird hier gezwungen, das Nächste, die Zeit, das um uns scharf zu fassen. Das Raffinement in Form, in Absicht, in der Kunst des Schweigens, ist im Vordergrunde. Die Psychologie wird mit eingeständlicher Härte und Grausamkeit gehandhabt. Das Buch entbehrt jedes gutmütigen Worts. Man wird in allen Stücken, vor allem auch in der Form, eine gleiche willkürliche Abkehr von den Instinkten finden, aus denen ein Zarathustra möglich wurde. Theologisch geredet. Man höre zu, denn ich rede selten als Theologe. War es Gott selber, der sich als Schlange am Ende seines Tagewerks unter den Baum der Erkenntnis legte? Er erholte sich so. Davon, Gott zu sein. Alles das erholt. Wer errät zuletzt, welche Art Erholung eine solche Verschwendung von Güte, wie der Zarathustra ist, nötig macht? Er hatte alles zu schön gemacht. Genealogie der Moral, eine Streitschrift, die drei Abhandlungen, aus denen diese Genealogie besteht, sind vielleicht in Hinsicht auf Ausdruck, Absicht und Kunst der Überraschung das Unheimlichste, was bisher geschrieben worden ist. Der Teufel ist bloß der Müßiggang Gottes an jedem siebenten Tage. Dionysos ist, man weiß es, auch der Gott der Finsternis. Allmählich mehr Unruhe. Vereinzeltes Wetterleuchten. Sehr unangenehme Wahrheiten aus der Ferne her mit dumpfem Gebrumm laut werdend. Bis endlich ein Tempo Feroce erreicht ist, wo alles mit ungeheurer Spannung vorwärts treibt. Jedes Mal ein Anfang, der irreführen soll, kühl, wissenschaftlich, ironisch selbst. Absichtlich Vordergrund, absichtlich hinhaltend. Die Wahrheit der ersten Abhandlung ist die Psychologie des Christentums. Die Geburt des Christentums aus dem Geiste des Ressentiment, nicht, wie wohl geglaubt wird, aus dem Geiste, eine Gegenbewegung ihrem Wesen nach, der große Aufstand gegen die Herrschaft vornehmer Werte. Die zweite Abhandlung gibt die Psychologie des Gewissens. Dasselbe ist nicht, wie wohl geglaubt wird, die Stimme Gottes in Menschen. Es ist der Instinkt der Grausamkeit, der sich rückwärts wendet. Nachdem er nicht mehr nach außen hin sich entladen kann. Am Schluss jedes Mal, unter vollkommen schauerlichen Detonationen, eine neue Wahrheit zwischen dicken Wolken sichtbar. Die dritte Abhandlung gibt die Antwort auf die Frage, woher die ungeheure Macht des asketischen Ideals, des Priesterideals, stammt, obwohl dasselbe das schädliche Ideal par excellence, ein Wille zum Ende, ein Dekadenz-Ideal ist. Die Grausamkeit als einer der ältesten und unwegdenkbarsten Kulturuntergründe hier zum ersten Male ans Licht gebracht. Antwort: Nicht, weil Gott hinter den Priestern tätig ist, was wohl geglaubt wird, sondern faute de mieux. Weil es das einzige Ideal bisher war, weil es keinen Konkurrenten hatte. Denn der Mensch will lieber noch das Nichts wollen als nicht wollen. Vor allem fehlte ein Gegenideal, bis auf Zarathustra. Man hat mich verstanden. Götzendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, eine diese Schrift von noch nicht 150 Seiten, heiter und verhängnisvoll im Ton, ein Dämon. Welcher lacht, das Werk von so wenig Tagen, das ich Anstand nehme, ihre Zahl zu nennen, ist unter Büchern überhaupt die Ausnahme. Es gibt nichts Substanzreicheres, Unabhängigeres, Umwerfenderes, Böseres. Drei entscheidende Vorarbeiten eines Psychologen für eine Umwertung aller Werte. Dies Buch enthält die erste Psychologie des Priesters. Will man sich kurz einen Begriff davon geben, wie vor mir alles auf dem Kopfe stand, so mache man den Anfang mit dieser Schrift. Das, was Götze auf dem Titelblatt heißt, ist ganz einfach das, was bisher Wahrheit genannt wurde. Götzendämmerung. Auf Deutsch, es geht zu Ende mit der alten Wahrheit. 2. Es gibt keine Realität, keine Idealität, die in dieser Schrift nicht berührt würde. Berührt. Was für ein vorsichtiger Euphemismus. Nicht bloß die ewigen Götzen, auch die allerjüngsten, folglich altersschwächsten. Die modernen Ideen, zum Beispiel. Ein großer Wind bläst zwischen den Bäumen, und überall fallen Früchte nieder, Wahrheiten. Es ist die Verschwendung eines allzu reichen Herbstes darin. Man stolpert über Wahrheiten, man tritt selbst einige tot, es sind ihrer zu viele. Was man aber in die Hände bekommt, das ist nichts Fragwürdiges mehr, das sind Entscheidungen. Ich erst habe den Maßstab für Wahrheiten in der Hand, ich kann erst entscheiden. Wie als ob in mir ein zweites Bewusstsein gewachsen wäre, wie als ob sich in mir, der Wille, ein Licht angezündet hätte über die schiefe Bahn, auf der er bisher abwärts lief. Die schiefe Bahn. Man nannte sie den Weg zur Wahrheit. Es ist zu Ende mit allem, dunklen Drang. Der gute Mensch gerade war sich am wenigsten des rechten Wegs bewusst. Und allen Ernstes, niemand wusste vor mir den rechten Weg, den Weg aufwärts. Erst von mir an gibt es wieder Hoffnungen, Aufgaben, vorzuschreibende Wege der Kultur. Ich bin deren froher Botschafter. Drei unmittelbar nach Beendigung des eben genannten Werks und ohne auch nur einen Tag zu verlieren, griff ich die ungeheure Aufgabe der Umwertung an, in einem souveränen Gefühl von Stolz, dem nichts gleichkommt. Jeden Augenblick meiner Unsterblichkeit gewiss und Zeichen für Zeichen mit der Sicherheit eines Schicksals in Ehrentafeln grabend. September 1888, als ich morgens, nach dieser Niederschrift, ins Freie trat, fand ich den schönsten Tag vor mir, den das Oberengadin mir je gezeigt hat. Durchsichtig, glühend in den Farben, alle Gegensätze, alle mitten zwischen Eis und Süden in sich schließend. September verließ ich Sils Maria, durch Überschwemmungen zurückgehalten, zuletzt bei weitem der einzige Gast dieses wunderbaren Orts, dem meine Dankbarkeit das Geschenk eines unsterblichen Namens machen will. Eben damit bin ich auch ein Schicksal. Das Vorwort entstand am 3. Erst am 20. Nach einer Reise mit Zwischenfällen, sogar mit einer Lebensgefahr im überschwemmten Como, das ich erst tief in der Nacht erreichte, kam ich am Nachmittag des 21. Ich nahm die gleiche Wohnung wieder, die ich im Frühjahr inne gehabt hatte, Via Carlo Alberto 6-3, gegenüber dem mächtigen Palazzo Carignano, in dem Vittorio Emanuele geboren ist, mit dem Blick auf die Piazza Carlo Alberto und drüber hinaus aufs Hügelland. In Turin an, meinem bewiesenen Ort, meiner Residenz von nun an. Ohne Zögern und ohne mich einen Augenblick abziehen zu lassen, ging ich wieder an die Arbeit, es war nur das letzte Viertel des Werks noch abzutun. Am 30. September großer Sieg. 7. Tag. Müßiggang eines Gottes am Po entlang. Am gleichen Tage schrieb ich noch das Vorwort zur Götzendämmerung, deren Druckbogen zu korrigieren meine Erholung im September gewesen war. Ich habe nie einen solchen Herbst erlebt. Auch nie etwas der Art auf Erden für möglich gehalten, ein Claude Loret ins Unendliche gedacht, jeder Tag von gleicher unbändiger Vollkommenheit. Der Fall Wagner, ein Musikantenproblem eins, um dieser Schrift gerecht zu werden, muss man am Schicksal der Musik wie an einer offenen Wunde leiden. Woran ich leide, wenn ich am Schicksal der Musik leide? Daran, dass die Musik um ihren weltverklärenden, ja-sagenden Charakter gebracht worden ist, dass sie Dekadenz Musik und nicht mehr die Flöte des Dionysos ist. Gesetzt aber, dass man dergestalt die Sache der Musik wie seine eigene Sache, wie seine eigene Leidensgeschichte fühlt, so wird man diese Schrift voller Rücksichten und über die Maßen mild finden. In solchen Fällen heiter sein und sich gutmütig mit verspotten. Ridendo dicere severum, wo das verum dicere jede Härte rechtfertigen würde, ist die Humanität selbst. Wer zweifelt eigentlich daran, dass ich, als der alte Artillerist, der ich bin, es in der Hand habe, gegen Wagner mein schweres Geschütz aufzufahren? Zuletzt liegt ein Angriff auf einen feineren, Unbekannten, den nicht leicht ein anderer errät, im Sinn und Wege meiner Aufgabe. Oh, ich habe noch ganz andere, Unbekannte, aufzudecken, als einen Cialio Stroh der Musik, noch mehr freilich ein Angriff auf die in geistigen Dingen immer träger und instinktärmer, immer ehrlicher werdende deutsche Nation, die mit einem beneidenswerten Appetit fortfährt, sich von Gegensätzen zu nähren und den Glauben, so gut wie die Wissenschaftlichkeit, die christliche Liebe, so gut wie den Antisemitismus, den Willen zur Macht, zum Reich, so gut wie das Evangelie des Humbles ohne Verdauungsbeschwerden hinunterschluckt. Dieser Mangel an Partei zwischen Gegensätzen, diese stomachische Neutralität und Selbstlosigkeit, dieser gerechte Sinn des deutschen Gaumens, der allem gleiche Rechte gibt, der alles schmackhaft findet. Als ich das letzte Mal Deutschland besuchte, fand ich den deutschen Geschmack bemüht, Wagner und dem Trompeter von Säckingen gleiche Rechte zuzugestehen. Ich selber war Zeuge, wie man in Leipzig, zu Ehren eines der echtesten und deutschesten Musiker, im alten Sinne des Wortes Deutsch, keines bloßen Reichsdeutschen, des Meister Heinrich Schütz einen Listverein gründete, mit dem Zweck der Pflege und Verbreitung listiger Kirchenmusik. Ich hielt alles Entscheidende in dieser Sache bei mir zurück. Ich habe Wagner geliebt. Ohne allen Zweifel, die Deutschen sind Idealisten. Ohne allen Zweifel, die Deutschen sind Idealisten. Nicht nur, dass den deutschen Historikern der große Blick für den Gang, für die Werte der Kultur gänzlich abhanden gekommen ist, dass sie allesamt Hanswürste der Politik oder der Kirche sind. Dieser große Blick ist selbst von ihnen in Acht getan. Zwei aber hier soll mich nichts hindern, grob zu werden und den Deutschen ein paar harte Wahrheiten zu sagen. Wer tut es sonst? Ich rede von ihrer Unzucht in Historizis. Deutsch ist ein Argument. Deutschland, Deutschland über alles, ein Prinzip. Die Germanen sind die sittliche Weltordnung in der Geschichte. Im Verhältnis zum Imperium Romanum die Träger der Freiheit, im Verhältnis zum 18. Jahrhundert die Wiederhersteller der Moral, des kategorischen Imperativs. Man muss vorerst Deutsch sein, Rasse sein. Dann kann man über alle Werte und Unwerte in Historizis entscheiden. Man setzt sie fest. Jüngst machte ein Idiotenurteil in Historizis, ein Satz des zum Glück verblichenen ästhetischen Schwaben Wischer, die Runde durch die deutschen Zeitungen als eine Wahrheit, zu der jeder Deutsche ja sagen müsse. Die Renaissance und die Reformation, beide zusammen machen erst ein Ganzes. Die ästhetische Wiedergeburt und die sittliche Wiedergeburt. Bei solchen Sätzen geht es mit meiner Geduld zu Ende. Und ich spüre Lust, ich fühle es selbst als Pflicht, den Deutschen einmal zu sagen, was sie alles schon auf dem Gewissen haben. Es gibt eine reichsdeutsche Geschichtsschreibung. Es gibt, fürchte ich, selbst eine antisemitische. Es gibt eine Hofgeschichtsschreibung und Herr von Treitschke schämt sich nicht. Und immer aus dem gleichen Grunde, aus ihrer innerlichsten Feigheit vor der Realität, die auch die Feigheit vor der Wahrheit ist, aus ihrer bei ihnen Instinkt gewordenen Unwahrhaftigkeit, aus Idealismus. Die Deutschen haben Europa um die Ernte, um den Sinn der letzten großen Zeit, der Renaissancezeit, gebracht, in einem Augenblicke, wo eine höhere Ordnung der Werte, wo die Vornehmen, die zum Leben Ja-Sagenden, die Zukunft verbürgenden Werte am Sitz der Entgegengesetzten, der Niedergangswerte, zum Sieg gelangt waren, und bis in die Instinkte der dort Sitzenden hinein. Luther, dies Verhängnis von Mönch, hat die Kirche, und, was tausendmal schlimmer ist, das Christentum wiederhergestellt, im Augenblick, wo es unterlag. Alle großen Kulturverbrechen von 4 Jahrhunderten haben sie auf dem Gewissen. Das Christentum, diese Religion gewordene Verneinung des Willens zum Leben. Luther, ein unmöglicher Mönch, der, aus Gründen seiner Unmöglichkeit, die Kirche angriff und sie, folglich, wiederherstellte. Die Katholiken hätten Gründe, Lutherfeste zu feiern, Lutherspiele zu dichten. Die Deutschen haben zweimal, als eben mit ungeheurer Tapferkeit und Selbstüberwindung eine rechtschaffene, eine unzweideutige, eine vollkommen wissenschaftliche Denkweise erreicht war, Schleichwege zum alten Ideal, Versöhnungen zwischen Wahrheit und Ideal, im Grunde Formeln für ein Recht auf Ablehnung der Wissenschaft, für ein Recht auf Lüge zu finden gewusst. Leibniz und Kant. Diese zwei größten Hemmschuhe der intellektuellen Rechtschaffenheit Europas. Die Deutschen haben endlich, als auf der Brücke zwischen zwei Dekadenz-Jahrhunderten eine Force majeure von Genie und Wille sichtbar wurde, stark genug, aus Europa eine Einheit, eine politische und wirtschaftliche Einheit, zum Zweck der Erdregierung zu schaffen, mit ihren Freiheitskriegen.